Also ganz im Ernst, ich gehe auf solche Konzerte aktuell lieber nicht so gerne, weil ich weiß, das klingt sehr arrogant vielleicht, aber weil ich weiß, dass das eine Band ist, die gerade so einen Hype hat, so einen Trend hat und so viele Leute da sind, die mir den Spaß da vielleicht auch so ein bisschen nehmen, wenn du verstehst, was ich meine.
Nein, ich verstehe das. Ich verstehe das.
Ja. Ne? Also junge Leute, die vielleicht Generation Smartphone sind ticken noch mal anders als ne, als vielleicht so mit 30er, der mit denen irgendwie so ein bisschen auch aufgewachsen
richtig.
Ist. So.
Weil die Älteren halten die Kamera andersrum.
Genau das.
So, das ist das Problem. Die Alten ja, halten immer diese Klapphüllen also, mit ja. dem, ne?
Ja, wo die Kreditkarten und so alles noch drin
sind. Ja.
Ja, moin. Herzlich willkommen. Eine neue Folge vom Kerngeschäft-Podcast, lieber Lin. Schön,
Halli,
dass
hallo.
Du dabei bist.
Ja, schön, dass du dabei bist, Mike.
Ja, hör mal, dankeschön.
Ja, mal.
Wie geht's?
Ach ja, ganz schön. Ich war gestern auf einer Show, tatsächlich.
Krass, was hast du dir angeguckt?
Ich war bei Gridiron in Bochum in der Trompete, falls es dir was sagt.
Ja, klar.
Die hatten noch zwei wunderbare Bands mit im Schlepptau. Und zwar Despise und Demonstration of Power.
Okay.
Und Demonstration of Power war auch neu für mich, hatte ich vorher noch nicht reingehört, ist aber irgendwie so ein Konglomerat von mehreren Bands, die da so zusammenhängen aus Schottland. Und die Spice ist halt, die habe ich letztes Jahr, habe ich die entdeckt über ihr Album Scotland's Hardcore, so heißt das Album.
Krass.
Waren auch die schottischsten Schotten, die man wieder treffen konnte. Und war cool, war wirklich schön, war Trompete, war gut besucht, Stimmung war, hätte besser sein können, Bewegung war da, aber es war halt so ein bisschen dieses typische... Ja, ich will nicht sagen, dieses Pit-Problem, aber es gab ein paar Leute, die haben abgegangen, aber es haben sich auch sehr viele bitten lassen und die Bands haben so ein bisschen versucht, die ranzuholen. Ja, für mich wunderbarer Gig. Ich war richtig beseelt danach, muss ich ganz ehrlich sagen.
Geil, klingt doch gut. Mein letztes Konzert war tatsächlich das Price-Konzert, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Müssen wir aber auch gar nicht. Müssen wir gar nicht groß drüber sprechen. Einzige, was ich sagen kann, tut mir leid, liebe Freundinnen und Freunde in der Fabrik in Hamburg, aber ich mag eure Location nicht. Das ist für Konzerte, vor allen Dingen für Konzerte mit vielen Menschen, ist das absolut nicht
angenehm. Klang nicht gut, oder was?
Angenehm. Nee, klang toll, aber das Problem ist, dass das halt sehr... schlauchförmig ist dadurch, dass du eine zweite Etage hast, also so eine Empore und du hast halt in der Mitte vor der Bühne direkt, aber auch so weiter durch so Pfosten und du musst halt dich eigentlich Richtung Mitte bewegen, damit du alles in Gänze gut sehen kannst, was aber schwierig ist und wenn das halt viele Leute machen, dann wird es einfach auch irgendwie nervig, so.
Ja.
Und dementsprechend... Ich war mit meiner Freundin da, die hatte nicht so Bock auf so enge Menschenmenge. Deswegen sind wir dann da auch sehr schnell wieder raus, hinten und das ein bisschen aus der Ferne geguckt. Okay. Was für mich völlig fein ist, aber ich finde so als Konzerterlebnis irgendwie, gibt coolere
Locations. Was sagt sie zu Fries? Was sagt sie zu Fries Live?
Hat ihr echt gut gefallen. Ich habe ihr auch eine Playlist vorher noch gemacht, so Essentials. Und hab da auch bewusst jetzt nicht so ganz alte Sachen reingeschmissen, weil ich ja wusste, dass sie jetzt sowieso nicht spielen und dass sie das definitiv nicht fühlt.
Okay.
Aber die haben ja mittlerweile so eine Bandbreite an Songs von bis.
Ja, voll.
Dass man da auch für jeder Mann, jeder Frau irgendwie was findet. passt auch zu dem heutigen Thema, was wir ansteuern werden. Wenn wir sprechen heute nämlich oder wir machen eine ganze Folge, wir machen ein Special, und das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, über eine einzige Band. Und diesmal geht es nämlich um die Deftones.
Ja.
Und die Deftones sind ja letztendlich irgendwie die Band der Stunde. Eine sehr lange Stunde mittlerweile. Aber ein Phänomen, was... Ja. Wo ich glaube, hätten wir vielleicht sogar schon ein bisschen früher ausgiebiger drüber sprechen müssen. Aber ich habe mir gedacht, ey, wenn ich jetzt, wann dann? Irgendwann ist Sommer, irgendwann sind Festivals und so. Und dann, wer weiß, ob der Hype dann immer noch so ist.
Absolut, ja, klar.
Wollte ich diesem Phänomen, diesem für viele vielleicht sogar Mysterium, die gar nicht verstehen, warum sind die eigentlich wieder so angesagt? Und für die Leute, die gerade auch erst irgendwie entdeckt haben und für die allergrößte Band der Welt sind, auch mal so ein bisschen Kontext geben, wo kommen die eigentlich her und was ist eigentlich so besonders an denen? Und warum gibt es noch mehr Songs als My Own Summer und Change in the House of Flies, die es sich zu anhören lohnt? Und passend dazu habe ich oder weißt du eigentlich, was das teuerste Album, das jemals produziert wurde, von wem das ist und wie teuer das gewesen sein könnte?
Also, wenn du mich so fragst, könnte es ja fast nur eins von den Deftones sein.
Nein. Also, okay. sie befinden sich interessanterweise in einer sehr bunten Liste.
Ja? Ich glaube, ich weiß es. War es nicht Chinese Democracy von Guns N' Roses?
Es ist, das ist auf Platz 2.
Okay.
Platz 1 ist Invincible von Michael Jackson.
Ah, echt? Ja. Oh, stimmt, das habe ich schon mal gehört. Ich glaube, den Fakt habe ich schon mal gehört. Ich hab's aber, also jetzt, wo du das sagst, ja. Ich hatte nur irgendwie dieses Chinese Democracy im Kopf und, aber ja, Michael Jackson kommt hin. Ja. Habe ich schon mal öfters gehört. Hat der nicht auch mal eine Zeit lang das teuerste Musikvideo gehabt oder so? Mit seiner Schwester, das mit Janet Jackson zusammen. Wie hieß das nochmal, der Song? Ich komme gerade nicht drauf, aber du weißt, welchen ich meine, ne? Super viel CGI, Sci-Fi und so hatte. Und das war doch mal lange Zeit das teuerste Musikvideo, habe ich mal mir sagen lassen, glaube ich.
Ja, also, das könnte gut hinkommen. Ja. Da klingelt auch was bei mir.
Ich pack das Video auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja. Tatsächlich, genau, also das soll irgendwie 30 bis 40 Millionen Dollar gekostet haben, wow. Die Produktion von diesem Album. Aber die Deftones befinden sich auf Platz 13 der teuersten Alben aller Zeiten. Ich habe auch groß geguckt. Ich habe gerade, das habe ich auch vorher gar nicht gesehen, es gibt ein Korn-Album, was auch noch teurer war.
Darf ich raten?
Ja.
Korn 3?
Nein.
Ah, schade.
Aber ein bisschen eher. Untouchables.
Untouchables war so teuer.
2002
okay, wow.
Hat wohl 4 Millionen Dollar gekostet.
Okay,
und,
wow.
Und Deftones, das Self-Titled-Album, also das Deftones-Album von 2003, was letztendlich das Album nach White Pony, das vielleicht renommierteste, berühmt-berüchtigste, wichtigste Album, da werden wir gleich drüber sprechen, ob das so ist. Album der Band ist, das danach hat 2,5 Millionen Dollar gekostet. Und ich habe versucht, den genauen Grund rauszufinden. Man sagt wohl, dass sie einfach diverse Deadlines verpasst haben und dafür immer wieder Strafzahlungen bezahlen mussten. Weil sie gesagt haben, okay, wir wissen, dass das halt, also so ein bisschen paraphrasiert jetzt, wir wissen schon, dass das alles ein bisschen teuer geworden ist, weil wir zu lange gebraucht haben. Aber wir wollten halt, dass die Songs auch gut werden. Punkt. Finde ich einen validen Grund, aber 2,5 Millionen ist schon viel Geld für eine Albumproduktion.
Ja, voll. Finde ich, ist schon Batzen.
Wie man ist so schon schön Batzen, sagt. Wie man ist in Aachen Batzen. Sagt.
In Aachen sagt man, ist schon Batzen.
Geil. Aber bevor wir das tun, Leute, wir sprechen auf jeden Fall auch nochmal über 3 neue Releases. Und ich habe diese so ein bisschen, wie sagt man? Also ich habe die so relativ spontan ausgewählt. Also ich bin so durch eine Liste gegangen an neuen Songs und mir hat mich vieles nicht gekickt und plötzlich hatte ich dann wieder viel zu viel. Und einen Song, den ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal ich habe an diversesten Stellen jetzt schon über neue Songs gesprochen und diesen werde ich jetzt zum dritten Mal empfehlen, nämlich Lying Figures von der Band Midwinter.
Ja.
Und da frage ich mich erstmal, ob du diese Band überhaupt kanntest vorher.
Nein, sagt mir tatsächlich nichts. Also lustigerweise bis auf einen Eintrag oder 2 der 3 Einträge, die du hier drin hattest, waren für mich neues Ding.
Geil.
Darunter auch Midwinter.
Ja, den dritten hätte ich.
Das wäre auch fraglich gewesen, wenn ich das nicht gewusst hätte. Willst du auch direkt von mir eine Meinung dazu hören?
Ey, gerne, lass einfach frei raus. Ich habe jetzt schon so viel gesprochen und Leute, ich glaube, ich werde heute noch sehr viel mehr sprechen, aber das.
Boah, wenn ich vollkommen ehrlich bin,
bitte.
Finde ich es halt super langweilig.
Ehrlich?
Also, ich finde es wirklich nicht so gut. Also, das heißt nicht so gut. Ich glaube, objektiv betrachtet ist das handwerklich wieder ein sehr vernünftiges Zeug. Mhm. Stellenweise ist es mir too much bad omens. Also die Stimme ist ja, ganz viele Stellen, wo ich die Stimme gehört habe, so, ja, also das klingt halt 1:1 wie Noah von Bad Omens. Dann im Geschrei hat es mich sehr an Oceans 8 Alaska erinnert, aber vor allem die Zeit mit dem Hikari-Album, falls du das was sagst. Das ist dieses weiße Album. Der damalige Sänger hatte auch so eine sehr, sehr emotionale Schreistimme, sage ich jetzt einfach mal. Das hatten die jetzt da auch. Es ist halt, du hast das dazu geschrieben, dass die mit Unprocessed und Old in den USA unterwegs sind im April. Ich bin da so, ganz ehrlich, mir ist das irgendwie zu, also es ist zu glatt. So, es ist halt irgendwie auch nicht technisch genug, finde ich. Es ist irgendwie nicht progressiv genug. Es ist so, wir schmeißen mal so zwei, drei kleine Stellen rein, damit wir uns halt irgendwie progressiv schimpfen können oder technisch schimpfen können. Aber eigentlich ist es schon sehr poppig. Mhm. Und ich glaube, Leute, mit denen ich jetzt schon oft zu tun hatte und die auch mit mir gesprochen haben oder auch hier im Podcast, habe ich schon sehr oft erwähnt, ich bin da aktuell wirklich echt, echt übersättigt von.
Krass.
Also ich brauche da nicht einfach noch eine Pat Owens, ich brauche da nicht noch ein Metalcore-Gewand mit Pop-Hymne und keine Ahnung. Deswegen, ich will jetzt nicht zu garstig klingen oder zu bösartig. Es ist, wie gesagt, auf dem Papier super gut. Es ist gut produziert, druckt, catchy, Leute, die sowieso schon in dem Genre unterwegs sind, das feiern werden, werden auch das feiern, aber mich hat's überhaupt nicht gepackt. Ich bin da so.
Krass. Ich hätte tatsächlich mit was ganz anderem erwartet. Echt? Aber ja, schon. Ich dachte, dass dich da schon mehr abholt, aber ist auch gar nicht schlimm. Ich habe die wirklich über so ein, zwei Reaction-Videos entdeckt. Also, die ich einfach bei Instagram und TikTok reingespült bekommen habe.
Ja.
Und da war, ich glaube, die Hook war einfach gut. Also halt irgendwie ein Breakdown, der auch noch emotional ist, wo ich dachte, oh, das klingt interessant, höre ich mir das mal auch mal an.
Ja.
Und fand, also das geht da um den Breakdown ganz am Ende, wo dann halt einfach auch eine Singstimme nochmal drüber geht. So.
Ja.
Fand ich irgendwie geil, fand ich irgendwie catchy und hab den Song jetzt schon ein paar Mal irgendwie durch und fand's irgendwie fett. Also für mich war das irgendwie, ich habe so sehr basic Sleeping with Sirens trifft Currents genannt, so weil es irgendwie gerade diese Clean Vocals schon irgendwie schon einen harten Emo Post Hardcore Vibe haben für mich.
Ich weiß, was du meinst.
So und also für mich funktioniert das ganz gut. Ob das jetzt so ein Dauerding wird, keine Ahnung.
Ja.
Ich kann mir aber vorstellen, weil das halt auch nicht zu proggy ist, dass das dann doch noch ein paar mehr Leute abholt dadurch.
Absolut. Ich glaube auch. Das war so auch so ein Gedanke von mir, dass ich gedacht habe, so, also ich habe mir so zwei, drei ältere Songs angehört und habe gesagt, so, ja, okay, ich weiß, woher es kommt und was jetzt so die Idee war, dass man natürlich sich ein bisschen breiter aufstellen möchte für mehr Zuhörer. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin so aktuell in so einem Modus, wo ich sage, ganz ehrlich, wenn du schon gentartig sein willst, dann sei doch einfach der nerdigste Nerdkram, den es gibt, weil ich glaube, das hat so Charakter. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, keine Ahnung, viele Leute haben ja so ein bisschen, blicken ja noch, das sage ich jetzt ganz einfach, noch mit einem sehr kritischen Auge auf diese ganze Gen-Zeit und auch dieses sehr genördete und sehr elitäre. Aber ich glaube, sowas wäre mal wieder interessant, um mal auch so ein bisschen mal wieder Partei und Charakter für irgendwie so eine Spielart zu bringen. Und da ist es mir das nicht ganz, nichts Ganzes und nichts Halbes so am Ende des Tages. Weißt du, wenn ich das so betrachten kann. Was mir auch extrem aufgefallen ist, und das ist aber auch so ein Trend, glaube ich, ich habe eben noch überlegt, ob ich dir das so erklären soll. Ein Meta. Weißt du, was ein Meta ist?
Ein Meta?
Nee. Ja, also M-E-T-A. Das kenne ich halt vor allen Dingen aus der Gaming-Ecke, aus der Gaming-Sprache, wenn es um kompetitives Videospiele geht, nennt man Meta vor allen Dingen das Kombination von, keine Ahnung, bestimmten Eigenschaften im Spiel, sei es jetzt bestimmte Waffen bei Shootern oder bestimmte Kombinationen aus Einheiten, dass das ein Meta ist, weil das Meta dafür sorgt, dass man da meistens mit gewinnt.
Okay.
Und dieses Meta bei halt populärem Metalcore aktuell ist halt dieses Noise-Pedal, was halt Alpha Wolf ganz groß gemacht hat, so ein bisschen. Und das ist so ein Thema, das finde ich jetzt schon wieder, und es ist noch gar nicht so lange, glaube ich, Thema, aber es ist irgendwie schon ausgelutscht, weil es ist irgendwie so wie so ein Substitut oder wie man das Substitut nennt für Härte oder für Krassheit oder ne, boah, wie heftig das einfach klingt so.
Ja,
also ein bisschen noise-mäßig, aber dann auch nicht zu noisy, ist halt auch nicht ganz wieder das, was es. Also es ist immer so ein bisschen, man versucht natürlich neue Sachen reinzubringen. Aber ich finde es am Ende des Tages nicht zu Ende gebracht oder nicht zu Ende gedacht oder nur halb angesetzt. Und das ist dann immer so, weiß ich nicht. Spricht auch jetzt auch aktuell komplett das, was ich gerade höre, auch aus mir raus, dass ganz andere Dinge sind dementsprechend. Ich will da gar nicht so haten. Ich habe jetzt schon so lange gelabert. Komm, lass mich.
Nee, ist doch völlig fein. Ich finde das ja auch interessant, weil ich ja in dem Bereich auch immer nur so temporär reinhöre. Also das ist ja auch jetzt keine Band, auch Alt zum Beispiel, habe ich keinen Bezug zu. So, das
finde ich halt auch spannend. Also Alt ist auch spannend, weil es sind halt Skandinavier und du merkst den skandinavischen, diese skandinavische Düsterheit, düstere Stimmung eigentlich immer so leicht an. Aber es ist halt auch nicht, also wenn man, ich sag jetzt mal, wenn man nicht drinsteckt, Alt klingt so ein bisschen wie so ein bisschen runtergewaschenes, zum Beispiel Humanity's Last Breath, Virgata und auch Meshuggah haben, also auch wenn es, glaube ich, auch sind ja auch Skandinavier, ja, haben alle so eine unglaubliche düstere, auch zum Beispiel früher, wie hießen sie hier, Deathcore aus der Ecke, ich habe es gerade wieder vergessen.
Kabal
ja, auch, Kabal, komplett. Die haben alle so eine komische, okkulte Düsternheit und Old bringen das so ein bisschen mit, aber auch nicht zu viel, weil sonst wird es wieder zu vertrackt und zu uneingängig und keine Ahnung. Ich bin jetzt mittlerweile so auf einem Punkt, wo ich sage, ich möchte aber so Extreme. Ich möchte so abgefucktes Zeug. Und das ist halt dann bei Old auch so der Fall. Ich so, ja, es ist so, es reißt das so ein bisschen an und es spielt damit und es macht es auch irgendwie wieder frischer in dem Bereich, aber es bringt es irgendwie nicht zu Ende. Und dann ist es dann schnell ausgelutscht, finde ich persönlich dann in der Stelle.
Ja. Check ich. Also ich glaube, also wie du gesagt hast, auf dem Papier ein sehr guter Song. Mich hat er gekriegt. Kann mir vorstellen, dass das wirklich auch so ein Ding ist, was so ein bisschen viraler gehen könnte. Auch ja, wie nachhaltig das am Ende wieder ist
dann auch immer die Frage.
Aber ihr habt es hier auf jeden Fall vielleicht zum ersten Mal gehört. Deswegen checkt das auf jeden Fall und gebt uns gerne auch mal eure Meinung dazu ab, wie ihr den Song vielleicht auch so die Richtung dieses Entwicklung in dem Genre im Metalcore und wie auch immer man das jetzt schimpfen möchte. Progressive Metalcore, keine Ahnung.
Octane Core.
Ja.
Wie auch schon gehört.
Ob das etwas ist, was euch kickt oder ob ihr da ähnlich wie Lin sagt, so, okay, es auch, reicht auch gerade mal ein bisschen. Nächste Band, oder ne, wir gehen jetzt mal nicht nach der Liste, weil vielleicht kriege ich dann einen schönen Übergang hin. Kompletter Gegensatz dazu.
Ja.
Nickelback sind wieder da. Also Nickelback sind gar nicht weg gewesen, aber sie haben auf jeden Fall haben einen neuen Song rausgebracht. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe gesehen, dass Muse was Neues hatten. Den fand ich aber super lame. Und habe dann auch gesehen, dass Nickelback einen neuen Song hatten, habe mir den angehört und fand den gar nicht mal so kacke. Und dementsprechend dachte ich, ey, lass uns doch mal drüber sprechen. Aber auch mal einfach auch mal ganz ohne Häme oder so, weil es Nickelback ist, sondern mich würde echt mal objektiv interessieren, was du von dem Ding hältst. Bones for the Crows, ne?
Heißt das Ding. Zwei Gedanken. Der eine, also weil du auch gerade News sagtest, eine super Zeit, um in seiner als Vater 40 Jahre Midlife Crisis zu stecken. Also es ist gerade super mit Musik, das passt gerade sehr gut. Punkt 1. Punkt 2, endlich einen neuen Soundtrack für den Pro-7 Blockbuster Frühling.
Geil.
Für Primetime Blockbuster. Ich hab diesen Song angemacht. Ich dachte, ja, genau. Allein das Intro schon mit der Akustikgitarre. Ja. Ich sehe den Werbespot vor meinem inneren Auge vorbeiziehen. Ja, endlich nochmal Armageddon schauen. Geil. Armageddon. The Day After Tomorrow. Independence Day. Nochmal so richtig Pro-7 Blockbuster Fernsehen. 20.15 Uhr, Freitagabend. Schön auf der Familie, auf der Couch, Familienwohnzimmer. Und natürlich mindestens 5 Werbeunterbrechungen in einem Film, der anderthalb Stunde geht. Natürlich. Also keine Frage. Aber wirklich, ich hab's. Also ganz ehrlich, ich finde Nickelback haten ist halt wirklich the low hanging fruit so im Endeffekt. Und ich finde Nickelback, ganz ehrlich, nimmt's für das, was es ist. Es ist, die machen das seit Jahren, es funktioniert. Es ist auch selten verkehrt. Es ist halt auch, aber auch nichts, wo ich viele Gedanken reinstecke oder mich halt viel mit beschäftige. Ich denke mir so ein Song, gut geschrieben, catchy, macht irgendwie Spaß, aber werde ich jetzt wahrscheinlich nicht noch dreimal revisiten, weil ich denke so, ja, okay. Also keine Ahnung. Übrigens auch sehr passend, dieser Song wäre auch super für so eine Videospielmontage.
Das Ding so ist ein Soundtrack zu Dungeon Hunter 6 gewesen. 2023 rausgekommen. Ich habe keine Ahnung, dass es dieses Spiel gibt.
Ach so, ich habe gedacht, das wäre ein völlig neuer Song, den ich jetzt rausgehauen
Der ist jetzt, glaube ich, offiziell neu rausgekommen. Aber der wurde mal als Teaser-Song oder irgendwie so, wurde der halt schon mal verwendet vor gut 3 Jahren. Okay. Habe ich jetzt habe ich jetzt mal schnell recherchiert. Also die Backstory dazu, also ich wollte eigentlich noch wissen, gibt es jetzt irgendwie schon ein Album-Announcement oder nicht? Und am Donnerstag, wenn ihr das jetzt am Mittwoch hört, dann nehme ich am Tag darauf, am 26. soll wohl irgendwas announced werden. Wahrscheinlich nur.
Okay, wow. Oder so. Also ich kenne das Spiel auch nicht, sonst hätte ich das safe schon mitbekommen, dass dieser Song existiert. Weil, also, keine Ahnung. Aber ich hatte halt wirklich überlegt, es gibt so einen aus meiner, das ist so Nostalgie aus meiner Zeit, wo ich gerade mit, Achtung, mit WoW angefangen habe. Da gab's, ich bin so ein Mensch, wenn ich mit irgendeinem Spiel anfange, dann fange ich auch an, sehr viel andere Medien, um dieses Spiel herum zu konsumieren. Es gab auf YouTube mal so ein richtig geiles, ja, das war so zusammengeschnittenes Video aus Cinematics von WoW, wo dann darüber Someday von Nickelback lief.
Geil.
Und es passte, ich kann dir nicht sagen, warum es gepasst, aber es hat gepasst. Also, ey, wenn ich es finde, packe ich es auch in die Shownotes. Ey, wirklich, es hat irgendwie eins, genau so ein Vibe hat der Song eigentlich auch. Wir haben es hinbekommen zu sagen, ey, wenn du das jetzt über ein WoW Cinematic legst, passt das wahrscheinlich. Gut, dass es jetzt in diesem Dungeon Hunter Spiel, wie es auch immer es heißt, drin ist, das war mir nicht bewusst. Ja, jetzt erklärt es aber auch einiges. Ja. Was sagst du dazu? Also
ich finde den Song ziemlich solide. Also es hat, ich finde den Chorus ganz geil und ich finde auch cool, dass sie halt an Stellen ein bisschen härter werden.
Ja.
Also im Rahmen dessen, was du, glaube ich, machen kannst, ohne jetzt zu sehr deine Dad-Rock-Fans zu erschrecken. Ja. Aber das funktioniert da schon ganz gut. Das fand ich, deswegen fand ich den Song irgendwie auch spannend. Ich habe mich dann aber auch gefragt, ob so eine Band wie Nickelback eigentlich überhaupt na klar, sie müssen weiterhin Musik rausbringen, so. Also sie werden jetzt nicht aufhören, Songs zu releasen oder Alben zu veröffentlichen. Ja. Und also sie könnten das tun, könnten weiter auf Tour gehen, alles gut, es wird funktionieren. Aber ich glaube, die Relevanz ist absolut nicht mehr hoch, weil die Leute würden sowieso die alten Hits alle abfeiern wollen, wenn sie sich ein Konzert von denen geben.
Ich glaube, ja.
Und das finde ich ein bisschen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade.
Ja.
Für die Band an sich so. Auf der anderen Seite musst du dir das natürlich auch erarbeiten. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen auch wie Papa Roach vielleicht und Co.
Metallica.
Riesig. Metallica absolut.
Metallica ist so ein absolutes bestes Beispiel dafür. Ja.
So, wo du eigentlich mittlerweile so einen Status hast, wo du bist einfach zu groß für Sachen, die Leute wollen einfach so sehr deine Legacy-Hits haben, dass denen jetzt eigentlich total egal ist, wie du in 2026 klingst.
Ich würde jetzt mal Real Talk, ich würde sagen, das letzte Aufregen, und das weiß ich, die Meinung habe ich schon oft vertreten, das letzte Aufregende von Metallica war St. Anger. Und danach ist alles so ein bisschen so, aber St. Anger vor allem wegen der Kontroverse und wegen dem ganzen Film dahinter, Some Kind of Monster, diese Dokumentation, ja. Alles, was danach kam, Death Magnetic, Lulu, Hardwired to Self-Destruct, wobei das gerade noch mal so ein bisschen wieder interessanter war, aber auch jetzt das, du hattest den Namen, glaube ich, mal.
72 irgendwas?
Seasons?
War das
Seasons? Ja. So. Es gibt sicherlich Abnehmer für das Ganze, keine Frage, aber es ist halt, also das Verhältnis, wie groß die Band ist zu dem, was sie mit diesem Album quasi generiert hat, ist verschwindend gering. Und ich glaube, das ist bei Nickelback ähnlich. Die hatten ja auch mal dieses letzte Album haben sie ja auch rausgebracht, hatten sie ja mit dem ersten Single auch angeteasert, alles über TikTok und eine Riesenkampagne gefahren. Ey, ich glaube, da ist gar nicht so viel hängen geblieben. Also ich glaube nicht, dass sie mehr Airtime haben oder dass die irgendwie da jetzt nochmal krassen Zulauf bekommen haben. Irgendwann ist der Markt, wie man so schön sagt, auch einfach gesättigt mit deinen Ideen und mit deiner Musik. Und ey, ganz ehrlich, das ist doch ein wunderbares Leben. Also du kassierst nur noch Tantiemen, spielst mal ab und zu deine Hits runter, hast eine gute Zeit. Also ich glaube, besser kannst du nicht gehen als Musiker.
Ja, ist so. Also zwischendurch machen die halt dann noch so witzige Sachen wie ein Feature bei Don Broco,
was
auch keiner kommen gesehen hat, auch wenn der Song an sich irgendwie auch, also ist leider auch nicht so geil gewesen.
Echt? Ich finde den echt ziemlich stark.
Also ehrlich, also ich
fand den Don Broco gut. Ja.
Vielleicht muss ich mir noch mal frisch geben, aber als ich den gehört habe, dachte ich so, okay.
Das war der Don Broco-Song, den die auf den aktuellen Singles gemacht haben. Alle anderen Singles
Das stimmt, ja.
Okay, das ist irgendwie was Neues, aber das war halt so ein Don Broco-Song, wie ich ihn mir vorstelle, so ein bisschen.
Ja. Auch hier, Leute, gerne mal eure Meinung dazu, ob euch Nickelback komplett egal ist oder ob ihr tatsächlich mal interessiert auch in diese neue Single reingehört habt. Und wie er sie findet, natürlich.
Natürlich.
Aber beim dritten Song bin ich tatsächlich gespannt auf deine Meinung. Mhm. Also jetzt bin ich gespannt, ob da irgendwie sich was positiv geregt hat bei dir. Das ist eine Band, die mit dem letzten Album, jetzt habe ich den Namen, ich hatte es mir vorhin so richtig gelegt, hier, Faded Intentions, letztes Jahr.
Ja.
Ich würde jetzt nicht sagen, ein Hype hatte, aber zumindest so, es ist so ein bisschen, man hat so ein bisschen wahrgenommen, dass es diese Band gibt, würde ich mal sagen. Vor allen Dingen in England, wo sie nämlich beheimatet sind. Es geht nämlich um die Band False Reality und sie haben mit Zand den Song Sonder rausgehauen.
Mhm.
Und False Reality, die eigentlich so eine, ich sage jetzt mal, eine Hardcore-Band sind. Man kann es jetzt wahrscheinlich wieder irgendwie in drei Unterschubladen, ist es ein bisschen Crust oder was auch immer. Es ist im Kern einfach eine Hardcore-Band, die aber jetzt mit Sonder nochmal so eine neue Farbe gezeigt haben.
Ja.
Sehr alternative-lastig, vor allen Dingen in der ersten Hälfte, was mit Sicherheit auch mit dem Feature zusammenhängt. Und ich glaube, war auch eine der Bands, wo du sagtest, kannte ich vorher gar nicht, ne?
Nee, kannte ich auch wirklich nicht. War mir kein Begriff tatsächlich. Ich habe mich dann aufgrund dessen, dass ich die Beschreibung mit Hardcore gelesen habe, ein bisschen mehr damit beschäftigt jetzt heute. Ich finde das grundsätzlich, finde ich, das ist eine starke Band. Es ist so dieser upcoming UK Hardcore, der die Runde macht. Natürlich auch, ich will es jetzt nicht eine Trend nennen, weil das klingt immer so abwertend. Mit weiblicher Besetzung auch, was ich super stark finde.
Ja.
Was mir so ein bisschen, was heißt negativ auffällt oder aufschlägt, auch da, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Alternative-Situation mit sehr nahem Bezug zu zum Beispiel auch den Deftones, über die wir ja heute sprechen, also ein bisschen Mode macht. Also mir fielen, als ich den Song gehört habe, fielen mir irgendwie direkt drei andere Beispiele an, die mich halt an das gleiche erinnern, zum Beispiel Flashwater, wir haben Split Chain, wir haben Bodyweb, die alle so in die Ecke reingreifen. Also die haben so eine Brücke zwischen dem Hardcore und diesem Alternative Metal Sound halt schlagen, was sicherlich cool ist. Es hängt ja auch so eine Prise Shoegaze damit drinne. Das ist absolut. Auch mal ein riesiger Einfluss darauf. Und ey, guck dir das Outbreak Festival an, was jetzt dieses Jahr stattfindet, auch mit einer großen Anzahl an Shoegaze Artists. Also die sind da schon sehr gut gepolt, was so ein bisschen Trend Booking auch angeht.
Ja.
Ich glaube, mir haben die anderen Songs von False Reality besser gefallen. Also auch genau aus dem Grund, weil ich am Anfang so die erste Hälfte des Songs gesagt, okay, hätte für mich kürzer sein können und der Hardcore-Part viel früher einsetzen können, beziehungsweise das Vermischen hätte viel früher passieren können. Ich glaube, das war der falsche Song von der richtigen Band für mich.
Okay.
Lass es mich so kommen.
Das war der
falsche Song für die richtige Band, weil einfach, wie gesagt, ich finde dieses Alternative-eske, Shoegazige, auch das darf sich meiner Meinung nach nicht so krass überlaufen. Ich finde das irgendwann schade, wenn das zu schnell geht.
Ja, das ist total interessant. Ich fand den wirklich richtig gut. Aber auch da checkt man, glaube ich, jetzt so ein bisschen, wo, wenn wir aus zwei verschiedenen Richtungen kommen, ne, du, der da sowieso das Herz mehr in der Hardcore-Ecke hat, im Grundsatz, während ich natürlich mehr aus der Alternative Emo Grunge Ecke komme, wo ich das natürlich dann begrüße, wenn diese Einflüsse irgendwie da stattfinden. Ja. Ich finde auch Split Chain zum Beispiel richtig, richtig nice. Aber ich glaube auch, dass das jetzt gerade einfach so ein bisschen der Sound ist, der einfach modern ist in dem Genre, der natürlich auch sehr viel mit dieser 90s-Ästhetik alleine in der im Merch und Albumcover und so, da wird man wahrscheinlich so in 3-4 Jahren zurückgucken und du wirst reihenweise gefühlt dieselben Album-Artworks irgendwie finden, weil das gerade einfach so ein Stil ist. Aber ich glaube, eine Band, die, also ich, keine Ahnung, wie groß kann so eine UK-Hardcore-Band werden, aber ich finde die in jedem Falle total spannend. Nicht, weil die das Rad eben jetzt neu erfinden oder so, aber ich fand den Sound so grundsätzlich, auch die anderen Songs, irgendwie ziemlich fresh. Also es geht so, weiß nicht, der Vergleich kommt sehr schnell irgendwie dann auch mit Knocked Loose in dieser Heftigkeit der Stimme, finde ich. Dieses
ja, okay, das verstehe ich.
Reingebrülle,
ja.
So nicht vom Instrumental her.
Ja.
Aber das hat halt nochmal so eine andere, nennen wir es jetzt Brutalität innerhalb der Vocals, ja, die ich irgendwie ganz geil finde. Und da bin ich mal gespannt, wo sie so die Reise hingehen, ja, wird. Das ist ja so die erste Single nach der Platte, glaube ich, die sie rausgehauen haben letztes Jahr. Zu Zand, ein non-binärer Artist, ist irgendwie Ugly Pop, auch aus UK.
Ah, ja.
Kann ich leider nicht viel zu sagen, habe ich jetzt nicht groß recherchieren können. Aber also ich habe 2-3 Songs reingehört, ist halt super moderner, also Ugly Pop sagt's, glaube ich. Also ja, in dem Genre finde ich gar nicht statt. Also ja, keine Ahnung, ich möchte da jetzt auch nichts Falsches sagen, finde ich jetzt auch per se nicht schlecht, aber habe ich halt keine Ahnung.
Kein Bezug zu einfach.
Nee, aber ja. Auch da, ne, checkt das bitte mal, wenn ihr da irgendwie Death by Romy oder so, glaube ich.
Ah, in der Ecke sind wir. Ja, ja, ja.
Ja, ja, so in diesem
Ketzer Yet und sowas auch, ne?
Ja, ja, genau. So, ja, so ja. Als kleine Referenz. Ja, dann haben wir den Part.
Haben wir den Part.
Wir haben jetzt, also wir hätten in der Theorie auch irgendwie über den neuen Bring the Horizon Kinofilm sprechen können. Das ist jetzt nur mal so als Side-Note. Weiß ich, hast du dich mit dem Thema irgendwie beschäftigt?
Ich warte, dass er noch ankommt bei mir.
Ah, hast du bestellt oder was?
Die Vinyl bestellt und ich bin leider Gottes dann doch ein kleines Konsumopfer, der das sofort auf sowas anspringt. Und ich habe mir die Vinyl bestellt und ich glaube auch die DVD dazu. Es war so ein Komplettpaket.
Ja.
Ich weiß nicht, wann der released wird tatsächlich. Ich habe keine Ahnung. Okay. Irgendwann landet hier so ein Paket in einer gewissen Größe bei mir. Nix. Ah ja. Das wird irgendwas von den Sachen sein, die ich bestellt habe. lustigerweise, kleiner kurzer Shoutout an die Jungs von Swanslaughter, ehemals 18 Miles, die auch jetzt die Vinyl endlich von ihrem Album, was glaube ich letztes oder vorletztes herauskam, endlich verschicken konnten. Also lag nicht bei ihnen, lag wirklich aufgrund, glaube ich, des Presswerks. Sehr lustig mit einem handgeschriebenen Zettel auf so einem, aber auch so abgerissenes, kariertes Papier, so sorry, we are late, XOXO, so, also, ach Jungs, alles cool. Aber ich musste lachen, als meine Freundin macht es immer sehr geschickt, dass meistens kommen solche Platten ja immer samstags auch an, so.
Ja.
Oder, ne, meistens samstags auch, wenn die so ein bisschen Verzug haben. Und dann stellt sie mir die immer so demonstrativ auf diesen Stuhl hier. Und dann stehe ich auf, gehe so ins Arbeitszimmer und dann so, guck mal da, wieder eine Platte auf dem Stuhl. Ja, schön.
Weihnachten.
Ja, Weihnachten. Und so erwarte ich, dass das mit Bermuda Horizon auch passiert. Ich habe auch noch diverse andere Platten, die irgendwann hier erscheinen. Mal gucken.
Ich habe zuletzt echt die Füße stillgehalten. Also aktuell kommt da wenig. Aber ist auch nicht schlimm.
Ich musste die Boldthrower-Diskografie auch noch zu Ende bringen jetzt. Ich konnte nicht nur 3 Schallplatten kaufen, weil das war jetzt einfach nicht möglich. Und liebes JPC, wenn ihr mir gerade zuhört, bitte schickt's doch bald raus. Ich kann nicht mehr warten.
Ja, wie ich das am Anfang schon angerissen habe, Deftones.
Ja.
Ich habe wirklich, also jetzt hier nochmal der Hinweis dazu, oder anders. Also wir haben im Vorgespräch mal kurz angerissen und wir haben ja aber auch in der innerhalb dieses Podcasts in den letzten Jahren immer mal wieder natürlich auch über die Deftones gesprochen, auch weil natürlich der Sound dieser Alternative Metal, Bodycore, es gibt mittlerweile auch irgendwie den Deftones Core als Begriff, habe ich gelernt. War mir auch neu. dass das natürlich jetzt irgendwie einfach auch ein wichtiges Thema ist innerhalb der alternativen Metal-Rock-Musik, was auch immer.
Mhm.
Und da hattest du ja, glaube ich, immer wieder gesagt, so, boah, mit den Deftones hast du eigentlich gar nicht so viel am Hut gehabt bisher, ne?
Es geht. Also es sind so vereinzelte Songs. Ich habe den Hype nie wirklich verstanden. Mhm. Also ich bin wirklich nicht im Hype drin gewesen. Und das sei mal dazu gesagt, ich bin auch New Metal Kind der ersten Stunde, aber das ist so mein erstes Genre im Metal gewesen, womit ich die Berührung hatte und da haben wir auch schon sehr oft drüber gesprochen und ja, also Deftones waren immer ein Begriff. Ich meine, My Own Summer ist auch ein Song, den du in jedem Rock- und Metal-Disco irgendwo mal gehört haben wirst, kommst du gar nicht drum herum eigentlich. Dann über die Jahre auch natürlich andere Singles, auch Alben. Ich habe ein paar Alben hier, also ich habe hier 2-3 Alben rumliegen auf CD. Aber ich würde nicht sagen, ich würde mich eigentlich nicht als Deftones-Fan selber nennen, weil dafür fehlt mir die Ahnung über die Alben, die Ahnung über die Songs, die abseits der Singles passiert sind, die Ahnung über die Band an sich. Ich kenne so ein paar Sachen zu denen, mehr oder weniger, aber ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh krass, ich bin jetzt so drinne wie in manch anderen Bands, die ich so höre, ne? Genau.
Es ist, also ich hab versucht, diese Folge zu strukturieren, ich bin aber überhaupt nicht mehr, ich bin nicht sicher, wie wir das Ganze angehen, weil es ist sehr schwierig, jetzt in einer Stunde eine komplette Bandgeschichte, vor allen Dingen eine so wirklich teilweise relativ komplizierte Bandgeschichte, wie die von den Deftones irgendwie zusammenzufassen.
Ja.
Aber ich versuche, und du darfst mir dabei sehr gerne helfen, das immer Ganze doch mal so ein bisschen zusammenzutragen. Ja. Es gibt halt so ein paar sehr wichtige Ereignisse innerhalb dieser Geschichte. Aber ich habe mich halt die ganze Zeit die Frage gestellt, weil das ja auch das ist ja so eine Grundaussage, die sehr oft fällt in den letzten Jahren. Mhm. Warum ist eigentlich eine Band groß geworden? Oder wo kommt dieser Hype her? Oder warum haben die so viele monatliche HörerInnen? So, also, und hier auch so Disclaimer, wir sprechen in Zahlen in der Regel und meistens jetzt irgendwie hier bei Spotify-Zahlen. Das ist halt leider immer noch so die repräsentativste Nummer, weil das halt die größte Hörerschaft einfach hat. Mhm. Deswegen kann man davon halt gewisse Trends immer ableiten. Aber da wird ja sehr oft gesagt, so, naja, die haben halt TikTok. TikTok hat irgendwie den Hype oder die sind bei TikTok gerade groß oder Trend oder so. Aber dann trotzdem stellt man sich auch die Frage, warum eigentlich? Also wo kommt das eigentlich her? Wann ist das denn passiert? Warum? Was war der Anstoß? Was war der Film? Was war der, keine Ahnung, Skandal, der dazu gebracht hat, dass diese Band plötzlich in aller Munde war? Ne? Und ich habe mal versucht zu untersuchen, alleine mal anhand der Zahlen, wann es eigentlich diesen Anstieg gab. Also wann zum Teufel wurden die Deftones gefühlt zur größten Metal-Band, die aktuell so around ist, also gefühlt. Ne?
Ja.
Und tatsächlich fing das alles irgendwie so ab 2020, also Covid-Anfang an. Quasi parallel zu unserem Podcast eigentlich. Und die hatten... Wir kommen gleich, machen wir noch mal einen ganzen Abriss, so, wo kommt die Band eigentlich her und was ist alles so passiert, aber das ist vielleicht mal so vorangestellt. Die hatten bis dahin irgendwie immer so stabile 2 Millionen monatliche HörerInnen. Das war so, das ist eine ganz gute Größe. Ich müsste jetzt mal irgendwie gucken, was Linkin Park oder Limp Bizkit oder so haben. Aber das ist auf jeden Fall stabil für eine Band, die mit ihrem Sound eigentlich eher so, also Nische vielleicht nicht unbedingt, aber schon eher Special Interest ist, wenn man so will. Also das ist ja gerade wenn man wirklich so einen Deep Dive macht, dann sind die Deftones mit ihrem Song Sound schon eher so am Rande gewesen. Also auch so wie Radiohead auch hier. Also die wurden immer schon so als die Radiohead des Metals genannt.
Ja.
Klar, jeder kennt Creep, aber die wenigsten Leute kennen wirklich mal ganze Radiohead-Alben, weil die natürlich auch relativ sperrig sind teilweise. Und die haben sich halt seit 2020 wirklich kontinuierlich auf mittlerweile über 18 Millionen monatliche HörerInnen. Also von 2 auf 18 hoch.
Ja.
Aber ohne wirklich, dass man sagen kann, das war der Moment. Und das ist halt irgendwie, finde ich, total interessant, dass das ein sehr organischer Trend ist, der so in den letzten 6 Jahren irgendwie stattgefunden hat. 2020 erschien ein Album, das Ohms-Album. Aber es ist irgendwie so Common Sense geworden, dass diese Band cool ist. Hast du da irgendwie einen Gedanken zu?
Mein Gedanke ist, weil es lustigerweise nicht nur die Deftones waren, die in der Zeit so ein bisschen an Fahrt gewonnen haben oder über die Zeit Fahrt gewonnen haben. Ich glaube, dass auch da, ich meine, wir reden immer wieder über Trends, die sich wiederholen, jada, jada, jada. 90er Jahre ist gerade in aller Munde und ich glaube aber viele diese stolen Nostalgia ist ja so ein bisschen nicht das, was wir Ende der 90er oder Anfang der 2000er wirklich, also zu 100% erlebt haben, sondern wirklich mehr so dieses sehr rohe Anfang 90er. Also ich glaube, Korn hat auch zum Beispiel ja auch vor allem mit den älteren Sachen um Blind zum Beispiel herum um den Song mehr Attraktion bekommen, durch deren auch damaliges Adidas Full Trainingsanzug Ding, was ja auch, ne, das ist ja auch diese Kollabo gewesen. Dann hast du so Bands wie Acid Bath. also es tut mir wirklich leid, ne, aber Acid Bath war mir bis vor 2 Jahren kein Begriff. Ich habe das Albumcover nie gesehen, ich wusste nicht, wer diese Band ist, und auf einmal posten Anfang 20-Jährige, Jüngere Acid Bath in auf Social Media oder auf TikTok, und hast du nicht gesehen, ich fragst du so, was ist das? Und es ist halt nichts Aktuelles, es ist halt, also ich glaube, Acid Bath haben das Album, von dem ich da rede, kam Anfang der 90, also 91, 90, irgendwie so in den Dreh. Also das ist wirklich so der erste Trace von dem, was wir nachher New Metal genannt haben, also noch vor den Deftones. Also es war wirklich so die Zeit von Mr. Bungle und Faith No More noch eigentlich, ne?
Ja.
Und ich glaube, dieser rohe, authentische Vibe von New Metal, also dieses, wir sind so ein bisschen die Generation Strange und wir machen jetzt Musik, die klingt nicht so wie alles andere, dementsprechend sind wir nahbarer, authentischer und ehrlicher, und das zieht dann wieder eine Generation an, die sich ja auch von der letzten abheben möchte, die ihren eigenen Weg gehen möchte, die rebellieren möchte und sich halt auch dann davon sehr beeinflussen lässt, glaube ich. Mhm. Das ist so das Thema, dass das die Deftones natürlich, die auch sehr früh gestartet sind, die einen sehr rohen, sehr ehrlichen Sound haben. Also ich glaube auch, dass die, wie weiter du in den Alben durchgehst, gar nicht mehr so relevant sind. Also klar, das neue, das letzte Private Rooms war das, ne, glaube ich?
Private Music.
Private Music. Ja. War jetzt nochmal so ein Thema, aber Real Talk, ich glaube nicht, dass ein Koi Noyokan den Einfluss hat wie jetzt ein White Pony oder halt wirklich All Around the Fur oder was sie nicht, also die früheren Alben, die früheren Sachen von denen. Einfach weil die viel roher sind, weil die viel soundmäßig anders sind, weil das alles sich nicht so anhört wie das, was gerade aktuell ist, und dementsprechend ist das vielleicht ein Vibe, dieser Vibe projiziert sich auf Social Media, wenn man mal ehrlich ist, TikTok ist, Vibe ist alles auf TikTok, deswegen funktioniert das dort.
Ja.
Und also ich finde das, wenn du wirklich ein Beispiel brauchst, wie sich das sowas entwickeln kann, schau mal aktuell wirklich auf Crowbar. Es ist ein lustiges Beispiel, aber es zieht gerade genau das Gleiche an. Crowbar sind vor allen Dingen durch die Videos, finde ich so geil, durch Katzenvideos groß geworden jetzt. Also Crowbar haben von 80.000 Hörern auf über 1 Million sind die hochgesprungen.
Alter.
Über TikTok. Lustigerweise auch nur ein ganz bestimmtes Album tatsächlich. Aber die sind halt bekannt geworden, weil einfach Leute Videos mit dicken Katzen mit Crowbar unterlegt haben. So. Und also nein, das ist aber, es ist ein Vibe. Es ist einfach ein Vibe. Und wenn du einen Vibe hast, wenn du den richtig einfängst, wenn du den richtig platzierst, wenn du den mit richtiger visueller Sache untermalst, ey, dann kann das einfach steil gehen. Und ich glaube, das ist so das, was auch die Deftones einfach jetzt über die Jahre immer weiter begünstigt hat. Dann fragen die Leute danach, dann kommen sie auf Tour, dann bringen sie ein neues Album raus, was wieder klingt wie früher. Und ne, das ist so ein rollender Effekt. Ich glaube, das wird irgendwann, jetzt haben wir eben drüber gesprochen, dass viele Bands sich auch diesem Sound ja schon schon länger nähern. Ich glaube, das wird halt irgendwann wieder umschlagen. Lass es nochmal 2, 3, 4, 5 Jahre laufen. Dann ist es vielleicht wieder gesättigt. Dann schlägt das wieder um. Dann kommt eine neue Generation von Hörern wieder in das ganze Spiel rein. Und dann ist es wieder was anderes. Es ist, Deftones profitieren jetzt gerade aktuell einfach sehr davon und können damit ganz gut agieren eigentlich. Ne? Das muss man schon sagen.
Safe. Und was denen natürlich auch voll zugute kommt, ist, dass die einfach musikalisch genau zwischen den beiden Genres irgendwie rumtanzen, die aktuell einfach hart abgefeiert und auch hart gepusht werden, auch streaming-seitig. Also alles, was so aus dieser Dream-Pop-Shoegaze-Ecke kommt, auch so My Bloody Valentine und Title Fight natürlich aus ihrer so Hardcore-Shoegaze-Ecke.
Ja.
Super Heaven und boah, keine Ahnung. Also es gibt ja mittlerweile Playlisten über Playlisten, die sich nur mit einem Vibe auseinandersetzen und eigentlich perfekte Film-Soundtracks einfach sind. Und auf der anderen Seite hast du natürlich mit New Metal, was ja wahrscheinlich auch durch Linkin Park, durch diese ganze Story hinter Linkin Park mit dem Comeback und so begünstigt ist. Und Limp Bizkit und Papa Roach und so weiter und Deftones, die sich zwar nie als New Metal Band angesehen haben, aber natürlich trotzdem diesen Sound irgendwie gefahren haben vielmehr. Und die, glaube ich, jetzt beide Lager gut bedienen können.
Absolut.
Und natürlich auch Sleep Token, Spirit Box, also die ganzen wirklich modernen Beispiele davon. Also irgendwie kommen wir aus drei Ecken. Und so der Mittelpunkt dessen sind irgendwie die Deftones. Und das ist total total interessant und ich habe mir halt so ein bisschen auch angeschaut, wer sind eigentlich gerade so die, also wer hört eigentlich die Deftones? So, wer ist, wie alt ist man eigentlich aktuell, so anhand der Statistiken?
Ja.
Und die überwiegende Anzahl ist, also anhand meines Tools, das hat jetzt irgendwie so die Social Media Follower und die Streamer zusammengeschmissen, sind es irgendwie halt so 63% männlich. Mhm. Und der größte Anteil davon ist zwischen 25 und 34 Jahre alt. Das ist schon schon einigermaßen jung, würde ich sagen, für eine Band, die 88 gegründet wurde und so die absolute Hochzeit eigentlich so 2000 hatte mit dem White Pony Album. Ja. Ich meine, ich bin 35, ich zähle mich halt auch total dazu, aber da können halt auch sehr, sehr viele 26-Jährige zwischen sein. So, ja. Ne? Also irgendwie.
Genau.
Und die TikTok-Zahlen schlagen halt voll zwischen 18 und 24 aus. Also das ist halt ohne Ende krass, wie viele Leute darüber einfach auf diese Band stoßen. Und es hilft natürlich, wenn so Leute wie Megan Thee Stallion 2023 einfach auch irgendwie Post geil raushaut mit Change als Sound dazu. Und es gibt halt ohne Ende Beispiele, wo so Millionen Accounts einfach einen Deftones-Song unter irgendeinen, weiß nicht, jemand fährt auf einem Parkplatz durch die Gegend und darunter liegt einfach geil Quiet and Drive. Weißt du, das ist halt total Banane, so dieser Kontext, in dem diese Musik stattfindet. Aber so ist es halt einfach. Und irgendwie profitiert die Band nicht nur in Sachen Streaming, sondern halt auch live, weil man wiederum sehr, sehr viele junge Leute mittlerweile auch auf den Shows sehen konnte. Ich kann jetzt keine First-Hand Impression dazu geben, weil ich nicht auf dieser Tour war, weil ich die auch diverse Male vor Jahren auch schon
live gesehen habe. Ich gehe nicht auf Konzerte, ganz einfach.
Also ganz im Ernst, ich gehe auf solche Konzerte aktuell lieber nicht so gerne, weil ich weiß, das klingt sehr arrogant vielleicht, aber weil ich weiß, dass das eine Band ist, die gerade so einen Hype hat, so einen Trend hat und so viele Leute da sind, die mir den Spaß da vielleicht auch so ein bisschen nehmen, wenn du verstehst, was ich meine.
Nein, ich verstehe das. Ich verstehe das.
Ja. Ne? Also junge Leute, die vielleicht Generation Smartphone sind ticken noch mal anders als vielleicht so mit 30er, der mit denen irgendwie so ein bisschen auch aufgewachsen richtig ist. So.
Weil die Älteren halten die Kamera andersrum.
Genau das.
So, das ist das Problem. Die Alten haben immer diese Klapphüllen mit dem, ne?
Ja, wo die Kreditkarten und so alles noch drin
sind. Ja. Die Scheißhüllen,
Hat mich auf jeden Fall nicht gekickt, aber ja, es gibt halt auch da bei TikTok super viele so Fit-Check-Videos, wo so von wegen, kann ich so zu dem Deftones-Konzert gehen und so.
Aber
das ist halt so, also das gehört irgendwie zur Kultur dazu.
Ja, ich kann aber der Hörerschaft auch wenig böse sein.
Will ich auch nicht, aber ich guck mir das an und weißt du?
Dir fehlt, du kannst es nicht nachvollziehen, das ist so das Thema, was auch vollkommen fein ist, dass du es nicht nachvollziehen kannst, das ist normal. Aber ich will halt vor allem Ding jetzt noch nicht so klingen, wie meine Eltern damals geklungen
haben. Nein, auf keinen Fall.
Und ach, diese Fit-Check-Geschichte, ich glaube, das ist so eine eigene Situation und das ist auch so ein bisschen dieses Hörner abstoßen und auch auffallen und anecken und wir machen einfach Dinge anders und ja, aber ich verstehe, was du meinst. Also ich bin auch kein großer Fan mehr von so dieser Größenordnung von Konzerten, wo du auch merkst, dass der Influx von sehr neuen Leuten auch sehr, sehr schnell passiert ist. Und das kann cool sein, das will ich gar nicht sagen, dass es immer scheiße ist, aber es kann auch ganz oft meistens eher leidet die Experience als langjähriger Fan drunter. Heißt nicht, dass es nicht eine Daseinsberechtigung hat oder dass jemand da nicht hingehen darf. Jeder darf da hingehen, jeder darf machen. Aber wir halten uns einfach fern. Finde ich vollkommen fein. Dann lässt man vielleicht auch mehr Raum für neue Leute. Das muss man auch mal so sehen. Aber ich checke das. Ich bin da voll bei dir.
Ich weiß auch, dass das ein Stück weit, also für viele vielleicht auch irgendwie ein bisschen, es ist, dass das irgendwie vielleicht arrogant oder dumm rüberkommt oder so, aber bei mir ist so die erste Reaktion irgendwie immer, ich sehe das und denke mir so, also nicht so dieses, oh, du kennst sowieso keinen Song von denen, aber mich stößt das ab, wenn ich das Gefühl bekomme, das hat so eine Oberflächlichkeit. Das ist so irgendwie, also als ob man wirklich einfach nur diesen einen oder zwei von den Hits irgendwie kennt und jetzt so tut, als wenn man halt der allergrößte Fan wäre.
Aber also, auch, das kann aber lustigerweise auch das ist irgendwie sehr, 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 sehr identifizierend mit halt dem Jungsein. Ich habe das früher genauso gemacht, glaube ich. Also ich würde gar nicht sagen, dass es so ungewöhnlich ist. Es ist einfach am Ende des Tages, ja, es ist ein gutes Recht, nie hinzugehen und hier gutes Recht.
Ja, wie gesagt, ich will,
weißt du, also, was ich meine? Ne? Ich verstehe also, das, ja, ja.
Aber das ist einfach nur so dieses Gefühl, was bei mir hochkommt. Ich würde auch niemals jetzt irgendwie da kommentieren und sagen, mein, ja, so, ne?
Ihr wart gar nicht beim Bizarro-Festival ja, damals, als ihr erstes Album gespielt
habt. Ja, genau. Das ist auch,
gar keine Ahnung.
Das ist auch total dämlich.
Ja,
aber,
ist komplett Arsch.
Aber deswegen, das war auch einer der Gründe, warum ich dachte, ach komm, lass uns doch mal versuchen, dieser Band mal noch so ein bisschen mehr Kontext zu geben, ja, damit man einfach auch ein bisschen mehr Infos vielleicht dazu bekommt, was so hinter diesen ganzen Überhits steckt. Ne?
Darf ich mal ganz kurz, weil ich finde das super spannend, dass du diese Zahlen rausgesucht hast. Und man sieht ja ganz offensichtlich auch, dass es halt einen größeren Anteil an es gibt tatsächlich mehr männliche. Ich habe das eben falsch gelesen. Es sind mehr weibliche Fans, die haben. Weil ich habe mir sagen lassen und auch beobachtet, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ey, Mädels, hört, was ihr wollt und auch aus den Gründen, die ihr machen, also die ihr habt, keine Ahnung. Aber dass Chino Morenos Stimme wohl für einige Frauen halt sehr anziehend ist. So.
Ja,
ich kann das, nicht nur Frauen, mag auch Männer geben, mag jede Person geben. Aber ich persönlich habe das nie so begriffen. Aber ich habe es mir auf jeden Fall, schon mehrmals gehört von Freundinnen, von Bekannten, dass du sagst, ja, das ist schon, irgendwie hat das was. Es hat so eine leichte Anziehung, so eine leichte, es ist auch so, hat so ein bisschen diesen Faktor wie bei Sleep Token, so eine leichte erotische Aufladung, dadurch, wie er singt. Ja. Und finde ich halt spannend. Also das habe ich auch schon, bevor der Hype passiert ist mit Deftones, schon beobachten können. Ich dachte so, ah, okay, ja. Kann ich nicht nachvollziehen, aber finde ich interessant, dass das wirklich so ein Gefühl gibt.
Ich habe auch da die Zahlen jetzt nicht zur Hand, aber auch bei Sleep Talken ist es so, dass die überwiegende Anzahl der Hörenden männlich ist. Okay. Also ich glaube sogar 70% oder 75% oder so. Also viel größer, als man jetzt denken würde. Ja. Anhand dieses Klischees von, wie sieht ein Sleep Talken-Fan aus?
Total, keine Frage.
Genau, und wie gesagt, also meine Intention ist auch gar nicht, jetzt hier den Elitären raushängen zu lassen, zu sagen, so, ihr ganzen Kiddies, ihr habt gar keine Ahnung. Darum geht's mir nicht. Es geht mir viel mehr darum, lass uns doch mal ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Geschichte, ein bisschen Kontext mir dazugeben. So, weil ich finde, das macht diese Band einfach noch umso spannender, weil da wirklich viel passiert ist. Und ich reiß jetzt einfach mal ein bisschen Historie an. Du springst einfach rein.
Okay.
Machen wir das so?
Machen wir so. Geil.
Band 88 gegründet, ist also schon wirklich eine ganze Weile unterwegs. Und wenn du.
Vor allen Dingen, zu welchem Zeitpunkt? Du musst mir überlegen, das ist, also für die, die es nicht wissen, aber das ist ja am Anfang, es ist wirklich so noch Peak Hair Metal Zeit, Glam Metal, Glam Rock Hair Metal Zeit. Also eine Zeit, wo auftopierte, geschminkte Kerle Gitarrensolos abgerissen haben, sich übertrümpft haben, wo Metal noch kompletter Dreh- und Angelpunkt in der Popkultur war.
Genau, aber wo wir aber auch schon so Richtung Grunge, aber schon abdriften, wo natürlich dann Pearl
aber
Jam
so
und
so kleine Steps schon so in den Grunge reingehen, finde ich.
Ja, genau. So. Du merkst, glaube ich, da schon, dass sich so eine gewisse Gegenkultur, das ist der Grunge ja gewesen. Grunge war wirklich so, dass der Gegenentwurf zu allem aalglatten Hair Metal, 80s Metal, so der so On Vogue war zu der Zeit.
On Vogue.
Und es gibt irgendwie verschiedene Versionen, wie sich die Band gegründet hat. Ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Angeblich hat sich einer irgendwie ein Bein gebrochen oder so, war im Rollstuhl, hatte zu viel Zeit, hat dann angefangen, Gitarre zu spielen, der Stephen Carpenter. Auf jeden Fall, die Jungs haben sich irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er zusammengefunden, haben Mucke gemacht, haben ihr erstes Album rausgebracht. Das war das sogenannte Adrenaline-Album. Das kam nämlich 1995 raus. Und die haben damals, also wenn du dir die Platte anhörst, das war wirklich noch so, ja, ich würde mal sagen, schon noch auch irgendwie vom Hardcore inspirierter, sehr wilder, roher Sound, der natürlich, wenn du jetzt drauf guckst, irgendwie auch kannst du sehr schnell irgendwie beim New Metal landen. Aber man hört da schon noch mal raus, dass das eine ein anderer Sound war als das, was man vielleicht so Anfang der 2000er vielleicht von dem Bizkit und Linkin Park und so kennt. Das war auf jeden Fall nochmal ordentlich auf der Fresse. Also Songs wie Bored oder Seven Words oder so, das klingt alles definitiv nicht nach dem, was man vielleicht heutzutage so als den sexy Alternative Metal, mit dem man die Band heute so verbinden würde. Davon sind wir noch weit weg entfernt. Ist eine Platte gewesen, die ich tatsächlich auch Jahre später erst, also wir kommen irgendwann zu der Zeit, wo ich die Deftones auch entdeckt habe, die ich aber eine Zeit lang irgendwie damals auf meinem Handy hatte und in meinem Zivi. Ich habe mein Zivi in der Jugendherberge gemacht. Ich habe sehr viele Abende alleine in einem Wald in einer Jugendherberge verbracht. Und irgendwie hatte ich nur dieses Album auf dem Handy und habe das immer sehr laut in der
Gibt schlechtere Zivi-Dienste, glaube ich, als in der Jugend.
Ja, es war auch sehr gruselig. Und aus irgendeinem Grund hatte ich dieses Album nur auf dem Handy. Es war halt noch so Pre-Streaming-Zeit. Und irgendwie verbinde ich das damit, mit sehr einsamen, dunklen.
Ja. Übrigens, was mir gerade mal auffällt in Bezug auf Adrenaline, ne? Sorry, das ganz kurz auch noch einwerfe.
Ja, alles gut.
Engine Number 9 hat ja tatsächlich Suicide Silence gecovert. Ne? Gibt es ein offizielles Suicide Silence Cover von? Das nur mal so damit reingeführt. Fand ich eigentlich interessant, dass die ausgerechnet sich den Song genommen haben damals, aber ja.
Ja, also es gibt, da werden wir gleich auch noch so ein paar Beispiele finden, wo die Deftones definitiv einen ganz großen Einfluss hatten. Auch auf Namen, aber dazu gleich mehr. Ja. 97 Around the Fur ist dann schon so die wirklich
Breakout,
würde ich sagen. Breakout. Also My Own Summer, Be Cried and Drive Far Away waren da schon drauf, aber wir sind immer noch so in der Zeit, wo die trotz allem immer noch einen sehr aggressiven Sound gefahren haben, aber schon so diese ersten Alternative Auswüchse irgendwie hatten. 2000 ging es dann wirklich mit White Pony richtig durch die Decke. Das war dann soundtechnisch dann das, was man mittlerweile auch so Shoegaze, Dream-Pop-mäßig, diese ganzen Begriffe kann man da auf jeden Fall schon reinschmeißen. Also das ist dann, da sind dann Change in the House of Flies und Digital Bath und Passenger featuring Maynard James Keen von Tool übrigens drauf. Und ich weiß nicht, ob du die Story zu diesem Album kennst, die so ein bisschen kompliziert ist mit Back to School. Es gibt in der, ich sag mal, vielleicht bekanntesten Variante dieses Albums gibt es den Opener Back to School Mini Maggot in Klammern, der auch eine Single war. Ich glaube, das war die erste Single von der Platte, der aber tatsächlich gar nicht in der Urversion des Albums enthalten war. Also es gab eine Urversion von White Pony, die rausgekommen ist, wo dieser Song fehlte, wo aber noch ein anderer Song enthalten war, der nachher wieder rausgeflogen ist. Und das Label hat dann, also so kurz zusammengefasst, gesagt so, ey, mach doch noch mal irgendwie einen weiteren Song, der so den letzten Song Pink Maggot noch mal aufgreift und so eine Hip-Hop, ich würde es jetzt mal sagen, so eine typische New-Metal-Schinken draus macht, haut den noch mal hinterher irgendwie. Und dann packen wir den noch als Opener drauf. Und dann hat die Band halt irgendwie sehr schnell gesagt, okay, hinten raus haben sie sich dann darüber geärgert, weil eigentlich fanden sie den Move gar nicht mal so geil und finden den Song jetzt auch so semi rückblickend betrachtet. Aber eigentlich war so, wie man das jetzt eigentlich jahrelang kannte, diese Version, die ist dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Album kam raus und Wochen oder kurz irgendwie Monate später war es dann in dieser mit Back-to-School-Variante, war das Album dann gesetzt. Und sie haben dann 2020 zum 20-Jährigen dieses Albums, haben sie dann nochmal eine Deluxe-Version rausgebracht, wo nicht nur die B-Seite oder die Bonus-Songs Black Stallion, also White Pony, Black Stallion, so mit Remix-Versionen der Songs, unter anderem Mike Shinoda hat da mitgewirkt und DJ Shadow und so und viele weitere.
Cool.
Und da haben sie es dann wirklich so gemacht, wie sie es eigentlich eingereicht hatten, nämlich ohne Back to School. Also das ist dann die Variante, wie man das Album eigentlich hören sollte. Ist so ein bisschen, ist tatsächlich ein bisschen nerdy so, aber ist letztendlich auch
super interessant, ey.
Eine von diesen kleinen Geschichten irgendwie. Auch wir sind ja, wie gesagt, so 2000 MTV-Zeit und so weiter, wo man dann nochmal als Label gesagt hat, so hey, es würde aus taktischen, strategischen Gründen nochmal Sinn machen, wenn wir nochmal so einen Song dazu packen.
Mach doch mal so ein New Metal Song.
Die haben sich
auch jahrelang gegen dieses Label auch gewehrt, glaube ich. Ne? Die fanden das doch überhaupt nicht cool eigentlich auch.
Ja, sie wollten, also da ist auch so der Hintergrund, dass dass sie dachten, ja, wenn es halt irgendwie New Metal ist, dann ist es ja in ein paar Monaten, ist es dann wahrscheinlich Old Metal, wenn es wieder was Neues gibt. Also sie fanden den Begriff halt irgendwie blöd. Mm. So. Ich glaube, nicht so krass wie Rage Against the Machine. So, die haben sich da, glaube ich, noch mal krasser gegen gewehrt. Aber
okay. Ja,
also Deftones und New Metal geht irgendwie vom Sound her, kann man das, glaube ich, so sagen. Aber so offiziell fände die Band das auf jeden Fall nicht so dolle.
Ja.
Ist auch aber eigentlich völlig egal. Ist egal. Aber genau, das war White Pony. Und dann ging es, ehrlich gesagt, mit der Band auch so ein Stück weit bergab, wenn man so will. Also wir sind dann in der Phase 2003 mit dem Self-Titled, was ich am Anfang ja gesagt hatte, dieses exorbitant teure Album. Platz 13 übrigens, der teuersten Alben aller Zeiten. 13. Mhm. So, es sind sehr viele Alben auf dieser Welt erschienen. Und da, ehrlich gesagt, also ist so ein Album, das mit Sicherheit gar nicht so schlecht ist, wo ich aber für mich irgendwie auch nur Minerva so als Standout-Track.
Ja, Needles and Pins, glaube ich, hatte ich auch noch so ein bisschen.
Genau, ist auch geil, aber ist so ein Album, was so ein typisch nach Über-Hit-Album rausgekommen ist, wo du als Band irgendwie sagst, okay, das hat gut für uns funktioniert, aber wir hätten Bock, mal wieder was anderes zu machen. Da war der Schritt dann schon, nochmal irgendwie so ein bisschen härter zu werden. Mhm. Was sie sowieso in ihrer Karriere immer wieder, wo sie bewusst gesagt haben, okay, wir waren jetzt so, wir wollen jetzt aber so klingen. Mhm. So.
Ja.
Und dann immer wieder andere Wege eingegangen sind.
Voll.
Und das war 2003, 2005 kam dann noch so eine B-Seitengeschichte raus. 2006, Saturday Night Wrist, hat die Band fast gekillt.
Okay.
Weil man ja Substanzen und persönliche Probleme und diverse Sachen waren da so im Spiel, dass Chino Moreno, der Sänger, halt zwischendurch sich lieber anderen Sachen, also er hatte diverse andere Projekte, unter anderem Crosses, die, glaube ich, vor 2 Jahren sogar bei Rock am Ring nochmal gespielt haben, aber auch Team Sleep, damals hat er sich dem lieber gewidmet, ja. So. Und es ging irgendwie auf und ab. Die haben, glaube ich, über 2 Jahre auch an diesem Album geschrieben. Und da war dann auch zwischendurch wirklich, stand im Raum, ob Chino die Band nicht sogar verlässt, weil es halt einfach zu krass war.
Auch da 2006, in welcher Phase befinden wir uns da? Du musst überlegen, 2006 war so Peak Metalcore, ja. Gerade der heiße neue Scheiß. Starke Alben von Kiss Witch Engage, Parkway Drive, keine Ahnung. Also heißt, du bist auch nicht mehr im, du warst da nicht mehr das Interessante, du warst das Uncoole. Das ist das,
was aber parallel auch der aufkommende Pop-Punk-Emo. Also
genau, so alles, was diese ganze Scene-Ecke betraf, war dann das der heiße Scheiß für die junge Generation, die ja auch einen Hauptteil, also die junge Fans machen oder junge Musikfans machen einfach Trends aus. Und da musst du halt sagen, da hast du als alte New Metal Band natürlich, ist schwer, dann da nochmal irgendwie. Und dann kommt dann auch halt sowas, wie ich es gerade erklärt hatte, ist halt bei so einem Album natürlich dann auch rum. Das ist halt die Band fast killt, sag ich jetzt einfach mal, weil auch die sich dann fragen, so, wo bleibt der, vielleicht sogar der Hype aus oder die Resonanz, die wir uns erhofft hatten, so nach dem Motto. Ne?
Wobei es gar nicht, also es war gar nicht mal unbedingt, dass sie jetzt so ultra schlecht verkauft haben oder so. Es war vielmehr einfach so die Summe aller Einzelteile, dass man dass man natürlich auch viel getourt hat, dass man, also es wurde unter anderem, ich habe hier verschiedene Zitate, so, dass der Schlagzeuger, glaube ich, gesagt hat, das fühlte sich an wie beim Zahnarzt, also Zahn ziehen, so hat er den Prozess des Albumschreibens irgendwie bezeichnet. Mhm. Und Chino Moreno hat auch irgendwie rückblickend, ich glaube 2015 in einem Interview gesagt, dass er sich diese beiden Platten, also Deftones, die Self-Title und Saturday Night Wrist, auch gar nicht mehr reinzieht, also gar nicht mehr anhört, weil es einfach auch eine sehr dunkle Zeit für ihn war.
Ja, das hat man, absolut, kann ich verstehen.
Da gibt es diverse Beispiele, auch Papa Roach, Slipknot. Interessanterweise alle in diesem Zeitraum haben. Und das kann man vielleicht.
Und das meine das ich halt. Das ist so,
so eine steile These vielleicht, ne? Aber dass sie möglicherweise alle Sind sensible Themen, aber auch bei Jacoby Shaddix hat, sage ich jetzt mal, auch Probleme gehabt, so in ne, mit Substanzen und so und Corey Taylor auch und das ist mit Sicherheit auch alles so die Nachwirkung der dieser MTV-Zeit, dieses Ruhms und dem Druck mit Sicherheit auch gewesen. Ist eine These so, aber ich würde sagen, dass da ein Stück weit schon was dran sein kann. Ne?
Absolut. Also ich würde, deswegen kam ich auch darauf, ich würde schon sagen, es ist schon, du merkst da halt einen Shift, du merkst da halt einen Generationsshift, der da stattfindet, ne?
Ja.
Das kann sicherlich Auswirkungen darauf gehabt haben. Ja.
So, und jetzt, und das ist alles so ein bisschen, ich sag mal, Vorgeplänkel oder wenn man so will, kann man hier auch einfach so einen Schnitt machen. Bis dahin waren die Deftones auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige, einflussreiche und sehr erfolgreiche Band, aber dann gab es halt den Vorfall um Chi Chang, den haben wir noch gar nicht genannt, den Namen. Das ist nämlich der Bassist der Band gewesen. Chi Chang, seines Zeichens Buddhist, Veganer, hat sich wirklich für viele Sachen eingesetzt und war ein allseits, glaube ich, beliebter Zeitgenosse, der 2008 einen schweren Autounfall hatte. War zusammen mit seiner Schwester unterwegs und leider war der liebe Chi Chang nicht angeschnallt gewesen, sodass er halt bei diesem Unfall aus dem Auto, wie sagt man, geflogen ist, geschleudert wurde und was ihn halt, also um die Story kurz zu machen, er lag deswegen halt auch eine gewisse Zeit im Koma und es wurden daraufhin verschiedenste Sachen, also es gab irgendwie die Seite oneloveforchi.com, wo Spenden gesammelt wurden, wo das Ziel irgendwie erst $20,000 und dann nachher über 500.000 erreichte Spenden waren und irgendwie wirklich die Metal-Welt vor allen Dingen großen Anteil genommen hat an diesem Schicksal und weiß nicht, Fieldy von Korn hat ihm einen Song gewidmet. Peter hat Einnahmen gespendet von einem Shirt, was Chi, glaube ich, designt hatte. Und es sah auch eine gewisse Zeit danach aus, als wenn er wieder, sag ich jetzt mal, beikommen würde. Ab 2010 gab es leichte Verbesserungen, aber erst dann irgendwann 2012 nach Hause, durfte er nach Hause, glaube ich, da seine Reha weiterzuführen. Und 2013, also tatsächlich im April war das, vor gut 13 Jahren, ist er dann an einem plötzlichen Herzstillstand verstorben. Und die Nachricht hat halt ordentlich eingeschlagen und ist für sich genommen natürlich schon mal eine krasse Geschichte gewesen. Parallel natürlich hat die Band aber weitergemacht und warum diese Story halt auch so einschneidend für die Band ist, ist, dass sie nämlich zu dem Zeitpunkt, als Chi diesen Unfall hatte 2008, nämlich eigentlich schon ein Album geschrieben hatten, das nämlich Eros heißt. Und was sie nämlich daraufhin letztendlich einfach in den Papierkorb geschmissen haben, weil sie gesagt haben, okay, wir können jetzt halt nicht irgendwas rausbringen, das sollte 2009 eigentlich erscheinen, was uns so sehr irgendwie an ihn erinnert oder was halt irgendwie einfach auch so
in Bezug zu ihm auch ist. Ja,
genau. Und was halt auch irgendwie ein sehr düsteres Album wohl sein soll, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was letztendlich einfach nicht mehr der Vibe war, den die Band haben wollte zu der Zeit. Sie wollten mir lieber was eher so ein positiveres, sehr eher motivierenderes Album rausbringen und hatten sich dann den Sergio Vega, der vorher bei Quicksand Bassist war, den hatten sie sich dann quasi als Ersatz
Fill-in,
also in Anführungsstrichen, also er hat dann die Band unterstützt in der Zeit und bis 2021 übrigens und hat dann mit dafür gesorgt, dass dann 2010 das Album Diamond Eyes erschienen ist, das du jetzt in der Hand hast, das
du auch in der Hand hast.
Ich auch in der Hand habe.
Schön.
Und jetzt kommen wir ehrlich gesagt auch wirklich zu der Zeit, wo ich die Deftones als Musikfan wirklich auch richtig wahrgenommen habe erst.
Ja.
Kannst du dich irgendwie daran erinnern, als also was so der erste Deftones-Song für dich war oder Album oder Moment oder irgendwas?
Ja, der erste Song war auf jeden Fall Shove It. My Own Summer, danke.
Ja.
Danke, Album.
Danke, Album.
Danke, Album. My Own Summer, Shove It, weil das war so das Erste, was ich damals sogar mit zarten 16 Jahren in der Rockfabrik über Palmberg gehört habe.
Krass.
Das war so mein erste, aber man kennt die Band damals nicht. Man ist da nicht so drin. Ich glaube, so wirklich wahrgenommen habe ich sie auch erst mit Diamond Eyes und vor allem mit dem You've Seen the Butcher.
Oh ja. Ja.
Song mit einem super, also auch da nochmal sehr erotisch aufgeladenen Video auch teilweise. Und das war so das erste, und ich war überrascht, weil ich hätte, glaube ich, nicht gedacht, dass Deftones so vom reinen Gitarrenton so tief klang. Also der Stephen Carpenter hat auf diesem Album auf jeden Fall sehr, sehr, sehr tiefe Gitarre gespielt, was ich zu der Zeit total geil fand. Das war auch so der Beginn meiner, ich glaube, ich habe sie gar nicht 2010 das erste Mal entdeckt, sondern es war wirklich 12, 13, 14 so um den Dreh, wo ich dann wirklich da reingestiegen bin, also so wesentlich später.
Ja.
Und da war ich auch gerade in dieser Gen-Phase, die ich sehr gemocht habe, und da war auch so, oh, das ist eine sehr tiefe Gitarre.
Mhm.
Erzähl mir mehr bitte.
Ja.
Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, halt, ich glaube, wenn ich jetzt nachgucken würde, und das könnt ihr auch tun, ich bin ja jemand, ich stehe dazu, was ich über Jahre auf Instagram gepostet habe, irgendwo 13 Jahre zurückgeht in meinem Instagram-Profil, werdet ihr irgendwo einen Post finden, wo ich dieses Album quasi fotografiert habe.
Geil.
Und das war der Zeitpunkt, als ich mir selber gekauft habe, zusammen wahrscheinlich sogar mit Koino Yokan, oder das kam kurz danach, weil es irgendwie die, ich glaube, vom Release her sehr nahe lag, ne?
Das kam 2012, das war das Album danach, ja.
So, und 12, 13, 15, so, ich glaube, das ist irgendwie so aufgrund von Koino Yokan aufmerksam geworden, dann You've Seen the Butcher gehört, das interessant gefunden, deswegen das Diamond Eyes Album gekauft, und ja, so, ich glaube, so bin ich in die Deftones eingestiegen, und dann habe ich mir auch irgendwann All Around the Fur geholt, natürlich, weil das halt Klassiker drauf waren, wie halt Shove It, also My Own Summer, und halt auch Be Quiet and Drive Far und sowas. Und ja. Ich glaube, so bin ich zu den Deftones auch gekommen. Ja.
Krass. Also ich kannte die Hits alle irgendwie, aber ich hatte mich mit denen halt trotzdem nie so krass auseinandergesetzt. Ne? Also ähnlich wie vielleicht Bands wie Dredge oder so, die ich geil finde.
Ja.
Aber irgendwie anhand von 4, 5 Songs. Also, wo ich wahrscheinlich noch nie so ganz bewusst mir ein komplettes Album mal reingezogen habe. Schande über mich. Aber aber irgendwie gab es diesen Moment, an den ich mich wirklich ganz, ganz genau noch erinnere, wo ich das Musikvideo zu Diamond Eyes, das war die erste Single aus dem gleichnamigen Album, nachts bei MTV, Viva 2, was auch immer, einer von denen, gesehen habe, als es gerade rausgekommen ist, ich einfach ohne Ende Gänsehaut hatte, und also als mit offenem Mund wahrscheinlich in meinem Bettchen lag und dachte, was ist das denn, Alter, das ist ja obergeil. Und ich bin, glaube ich, am nächsten Tag los und hab mir das Album gekauft auf CD.
Geil.
So. Weil ich einfach dachte, das ist das Geilste, was ich in dem Moment einfach neu entdeckt habe. Und den Moment hatte ich übrigens tatsächlich auch bei Best of You von Foo Fighters, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ey, für mich immer noch ein wahrlich guter Song.
Stark.
Aber ja, also Diamond Eyes war, wenn man so will, ein unfassbar wichtiges Album, weil es die Band noch mal ganz neu zusammengebracht hat im Zuge dieses Schicksalsschlages ihres Bandkollegen. Denn, die Zeit bis dahin, also davor, es war einfach, war nicht ganz, man war sich nicht so grün mehr gewesen, und es war mit Sicherheit noch mal so ein Katalysator dafür, dass man dass man diese ganze Band einfach auch noch mal neu gedacht hat, glaube ich. Und es war halt auch im Zuge dessen, was G halt widerfahren war, stand auch immer im Raum, ob die Band überhaupt weitermachen sollte, wollte.
Ja, ja.
Was sie dann zum Glück getan haben. Und daraus entstand halt Diamond Eyes, das auch komplett im Proberaum wirklich klassisch geschrieben wurde, was man wirklich bis ins Unendliche eingespielt hat, damit alles sitzt und so, weil ja, man einfach keinen Bock auf irgendwie Pro Tools und irgendwelche Software und Dropbox und so hatte, wenn es das 2010 schon gab. Doch, gab es, glaube ich. Aber es war auf jeden Fall nochmal so eher dieser klassische, wir sind eine Band und wir machen jetzt einfach Mucke zusammen, schreiben Songs zusammen, Vibe, so. Und eigentlich geht diese Platte auch einher oder Hand in Hand mit von der von dir angesprochenen Koi no Yokan, wenn man das so richtig ausspricht, die eigentlich vom Sound her auch ähnlich ist. Sowohl die Diamond Eyes als auch die Platte sind halt wirklich auch, also sie haben ihren Alternative Vibe, die haben auf jeden Fall auch diese, sag mal, Heaviness, ne? Also ja, das ist sehr, schon. sehr wuchtig.
Ja.
Aber ehrlich gesagt haben die auch dieses Experimentelle ein Stück weit zurückgefahren auf diesen Platten, was ihnen, glaube ich, da, was ihnen auch wirklich zugutekommt. Also so geil auch so die vorherigen Sachen waren, da sind teilweise aber auch Sachen drauf, wo sie sich auch so gefühlt irgendwie ein bisschen verzetteln, ein bisschen irgendwie
verrannt haben, auch
verrannt, ne? was glaube ich unter also was man, wenn man da jetzt eine Review drüber schreiben würde, würde man wahrscheinlich sagen, ist ganz geil, ist irgendwie künstlerisch irgendwie total wertvoll, aber das ist halt vielleicht nicht unbedingt so es spricht vielleicht weniger Leute an wie dieser doch ein bisschen straightere Sound, den sie halt mit Diamond Eyes und Koi no Yokan halt gefahren haben. Ja. Und das sind also wirklich, und deswegen ist das halt auch total wichtig zu wissen, diese Zeit ist total maßgeblich dafür gewesen, glaube ich, dass diese Band diesen Status auch heutzutage hat, weil das wirklich nochmal auch Songs wie Sextape und Beauty School, die haben Vibe. Also das ist schon krass. Aber auch auf Koi no Yokan mit Rosemary und Tempest und so, da ist halt wirklich krass gute Songs drauf, die sich auch wirklich easy mit den ganz großen anderen Hits, die jetzt so totgespielt sind, messen können.
Ja.
Ja, und danach, also ich glaube, was danach so kam, das kann man relativ wieder kurz halten, so Gore, Ohms, sie haben halt irgendwie ihren Status beibehalten, haben dann den einen oder anderen Grammy, also gewonnen auch, den haben sie auch früh irgendwann gekriegt, aber auch sind immer wieder ausgezeichnet worden. Aber ich glaube, wirklich mit Private Music, obwohl Ohms auch 2020, das meinte ich ja vorhin, das war so die Zeit, wo sie dann auch mal so ein bisschen Auftrieb bekommen haben. Ich glaube, mit Private Music letztes Jahr haben sie dann doch noch mal unterstrichen, dass es eine Band ist, die nicht nur von dem lebt, was sie so über die Jahre, wie Nickelback, so an tollen Hits irgendwie rausgehauen haben, sondern dass sie auch nach wie vor einfach, ja, mit denen kann man einfach absolut rechnen, weil das wirklich auch ein Album war, was auf sehr vielen Hitlisten oben stand. Und ich würde gar nicht mal sagen, dass das so, das hat so für sich gar nicht so viele Hits, weißt du?
Ja.
Das sind nicht so, du guckst nicht auf dieses Album und sagst,
ich weiß, was du meinst.
Der ist da drauf und der ist da drauf, sondern mehr so als Gesamtwerk einfach ein ganz tolles Album geworden ist.
Ja.
Und einfach diesen Status nochmal unterstrichen hat, dass sie auch einfach als moderne Band super funktionieren.
Muss ich ja auch sagen, ich glaube, egal in welcher Phase sich die Deftones befunden haben. Und ich glaube, ich habe auch schon viel Kritik über Diamond Eyes auch gehört teilweise, weil es für viele auch dann wieder zu simpel war und vielleicht zu wenig war. Aber ich glaube, dadurch, dass die Deftones halt sehr viele Bereiche abgedeckt haben, also nicht nur den Nu-Metal-Bereich, haben die auch so einen constant Flow gehabt. Also im Sinne von, die haben irgendwie immer eine gewisse Hörerschaft abgeholt, auch wenn es dann nicht gerade so krass erfolgreich war. Und das macht sie da oder zeichnet sie da schon sehr aus, finde ich. Also das ist schon aus dieser ganzen Ära, wo sie stammen, haben sie schon geschafft, eine gewisse Relevanz in verschiedenen Ecken zu behalten. Und das über die Jahre hinweg. Und das macht sie wirklich einzigartig, aber es macht sie schon sehr besonders. Und und auch da bin ich bei dir bei Private Music. Ich glaube, ich könnte jetzt auch keinen Hit identifizieren, aber ich glaube, ich weiß, mich daran zu erinnern, dass ich das Album sehr genossen habe, als ich es gehört habe. Weil es dann doch nochmal auch so ein bisschen das Deftones ist, dass man sie immer so ein bisschen im Kopf zusammenmalt.
Weißt du? Ja.
Wie baue ich mir einen Deftones-Song oder wie soll Deftones für mich klingen? Und ich habe kein Beispiel, sondern ich müsste mir das jetzt erstmal selber wieder, dann würde das Private Music schon sehr nah daran kommen, was ich mir vorstelle.
Ja, volle Kanne. Also wenn man ein paar Songs rausstechen oder rausheben möchte, dann ist es vielleicht My Mind is a Mountain, Milk of the Madonna, Infinite Source.
Mhm.
Aber ich glaube, es lohnt sich gerade auch bei so einer Band wie den Deftones, sich ein Album auch in Gänze anzuhören,
ja.
um diese Welt besser zu verstehen.
Absolut.
Ja. Vielleicht noch ein bisschen Trivia zur Band. Also Chino ist übrigens Sohn einer halb Mexikanerin, halb Chinesin. Sein Vater ist Mexikaner. Und warum ist das jetzt erwähnenswert? Die Band macht seit 2018 ein eigenes Festival, das angelehnt an dem Dia de los Muertos, also dem Tag der Toten, der Dia de los Deftones in San Diego in Kalifornien ist. Und da treten sie, glaube ich, also sowieso jedes Jahr dann halt auch mit auf, also wenn sie es stattfinden lassen. Ich hab mir jetzt nicht jedes Line-Up reingezogen, aber es ist so ein Ding, was auf jeden Fall schon so eine kleine Tradition hat. Und ich habe vorhin ja gesagt, so sie sind nicht nur musikalisch einflussreich gewesen, sondern tatsächlich auch für den ein oder anderen Bandnamen. Also Kim Dracula hat den Namen vom Song Kim Dracula. Die Band Graphic Nature hat ihren Namen von einem Song.
Ich habe eben hier das Kölner K neben mir gelegen gehabt und hatte die Tracklist. Ist so, ach, Graphic Nature, kenne ich
ja,
doch.
Ja. Cool. Ja, ja. Und die haben auch auf diversesten Film-Soundtracks schon stattgefunden. Also von Matrix, wo My Own Summer drauf war. Queen of the Damned, also Königin der Verdammten, wo, also ich glaube, das ist so, wenn es um diese Zeit geht,
das
ist so.
Pass auf, lass mich das kurz mal zusammenfassen. Wenn ihr wirklich New Metal auf die kleinste Einheit der Welt zusammendrücken wollt und ihr wollt so einen wirklich, ich habe keine Ahnung, was das Genre ist, ich weiß nicht, was mit mir abgeht, ich will aber einfach mal so einen Querschnitt haben, dann hört euch den Soundtrack von Queen of the Damned an. Ich glaube, besser kann man eine Ära, ein Sound, ein Gefühl eigentlich nicht besser beschreiben. Es ist wirklich, es ist nicht alles New Metal, aber es ist durch die Bank einfach eine Zeitkapsel. Ich glaube, der Film war gar nicht so geil, oder der war ist ein Kultklassiker, aber ist okay.
Ja,
aber
der Soundtrack, also Kult ist doch schon zu groß gesagt.
Okay,
ich.
Aber der Soundtrack ist so viel. Der hat so viel mehr Impact irgendwie auf das Ganze als jetzt der Film selber. Und deswegen, also wenn ihr gar keine Ahnung habt, ihr wollt jetzt ganz frisch in das Genre ein, hört euch den Soundtrack an. Ich glaube, da seid ihr sehr nah dran an der ganzen Nummer.
Ja, also kultig ist der Film vielleicht, weil Alia, die müsste eigentlich auch kurz danach verstorben sein, auf jeden Fall dann noch mitgespielt hat. Und ja, auf diesem Soundtrack hast du unter anderem Static X, Papa Roach, Disturbed, Earshot, wer sie noch kennt, liked's. Marilyn Manson ist da drauf gewesen, Papa Roach mit Dead Cell, aber eben
geil.
auch die Deftones mit Change in the House of Flies und Forsaken von Disturbed fand ich damals auch richtig geil. Gutes Ding. Also das ist, glaube ich, so ein, also wenn wir über einen Film-Soundtrack gesprochen haben in diesem Podcast, dann schon über den sehr oft.
Haben wir?
Ich glaube schon. Doch, wir haben immer mal wieder, sind wir auf den zurückgekommen.
Also hört's euch an, wenn ihr eine richtig gute Zusammenfassung von New Metal haben wollt, hört euch diesen Soundtrack an.
Aber sie waren halt auch auf House of Wax, Furious 7, American Horror Story, The Crow. Also sie haben auf jeden Fall auch in der Ecke schon sehr oft stattgefunden. Also es
spannendes Ding, The Crow. Das ist auf jeden Fall ein Kultfilm.
Ja, ja.
Kultklassischer. Also nicht die Neuauflage, bitte nicht die Neuauflage gucken, die ist schrecklich. der von 96 mit Brandon Lee, absoluter Kult. Auch, glaube ich, ein sehr starker Soundtrack tatsächlich, der sehr in diese New Wave Goth und New Metal Ära halt reinspielt.
Ja, also ich glaube, da ist auch Nine Inch Nails drauf.
Ja, und so genau, ist Industrial. Aber finde ich sehr spannend. Wir haben ja eben über Bands gesprochen, die sich sehr auch vom Deftones-Sound haben inspirieren lassen. Und dann fiel mir halt sofort auch die Band, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Das ist stark, das ist sehr gut, Lin. Das ist sehr professionell. Warte, ich muss mal gerade hochscrollen in unserem, weil ich hoffe, dass der Name da steht.
Thornhill.
Thornhill, dankeschön. Dankeschön. Thornhill. Ich hatte irgendwas mit T im Kopf und konnte es gerade nicht äußern.
Hör mal, nach 6 Jahren kennen wir uns ganz gut, glaube ich, in diesem Podcast.
Genau, pass auf. Also, Thornhill, super. Ja. Haben sich natürlich nach der EP Butterfly oder so hieß sie, haben sie sich dann auch sehr in den Sound von Deftones verirrt.
Ja.
Und es gab zum Song Archangel von, ich glaube, das war das Heroin-Album, da gibt es den Song Archangel, und wenn du das Video guckst, das ist eine krasse Hommage an halt diese Crow-Szene, wo er dann zur Crow wird quasi, zu diesem Superhelden. Ja. Also auch mit diesem Speicher, draußen regnet es und stürmt es, die alle haben alle die Klamotten an und den Eyeliner, und also es ist schon sehr cool, und ich finde, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weißt du, was ich meine?
Ja, ja,
wenn voll, du guckst, dass Tiefing mit im Soundtrack war von The Crow City of Angels, ist das irgendwie cool zu sehen, dass das so full circle geht.
Ja. Hast du denn eigentlich Hast du irgendwie Lieblingssongs von denen, wenn du überhaupt welche hättest?
Oh, also ich glaube, Engine Number 9 ist schon ein starkes Ding, bin ich schon Fan von. Wenn ich jetzt auf die All Around the World gehe, würde ich sagen, Be Quiet und Drive Far mag ich sehr, auch wenn es so der typische Hit ist.
Ja.
Aber ich liebe den Song wirklich. Ich mag auch das Cover von Health extrem gerne. Also hat mich richtig gefreut, als das rauskam damals.
Ja, ja.
You See the Butcher, richtig starkes Ding, wie gesagt, weil es halt auch so meine erste richtige Wahrnehmung von denen war. Surf City, auch starker Song von Koi No Yokan, habe ich viel gehört.
Voll, ja.
Hat einen geilen Rhythmus so, und der fließt so vor allem weg, aber du hast, das ist ein richtiger Kopfnicker. Du hörst so den Song und denkst so, ja, cool, hat so eine Coolness an sich, kann ich gar nicht irgendwie beschreiben. Ich glaube, es war noch Sextape, was ich auch noch ziemlich nice fand, von den Diamond Eyes.
Der also ist super.
Ein paar, die ich wirklich sehr gemocht habe. Chained in the House of Flies, finde ich, ist mir ein bisschen zu, ist, also auch My Own Summer und Change of the ist mir ein bisschen ausgespielt. So, das sind so die Songs, die ich am wenigsten mag. Hab ich zu viele gehört, zu oft gesehen, auch gehört, und ja.
Ja. Ich mag Romantic Dreams sehr gerne.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch auf der Koi No Yokan drauf. Ja, genau.
Mhm.
Da gibt's auch ein Fun Fact, die haben das zusammen mit dem Filmemacher Brett Novak, haben sie ein Musikvideo drehen lassen, vielmehr, vielmehr hat sich den Skater Jason Park genommen, und die haben letztendlich einfach nur ihn nachts durch die Gegend skaten lassen, und letztendlich ist es einfach ein Skate-Video, und der Song liegt da drunter. Das ist eigentlich ganz klassisch, in wirklich schönen Bildern so eingefangen. Funktioniert grandios, finde ich. Ich liebe Digital Bath mit diesem Schlagzeug, und ich finde auch gerade, wenn man jetzt noch mal so kurz auf den Sound von der Band, die wir eingehen möchte, dass die so in ihren Einzelteilen, also gerade Chi Cheng wurde halt für seinen Bass, das war wirklich ein Markenzeichen, weil er bewusst einfach auch Dinge anders gemacht hat. Die hatten sich wohl auch oft in den Haaren, weil man so als klassischer Bassist eigentlich ja irgendwie das Riff unterstützt, aber du spielst ja nicht irgendwie, also wenn du es jetzt klassisch machen würdest, würdest du jetzt als Bassist nicht irgendwas anderes spielen. Das hat er aber einfach gemacht.
Ja.
ich glaube, das war sogar in dem Fall von Change so, dass der da bewusst einen anderen Weg gegangen ist, obwohl die Band das nicht wollte, und letztendlich ist der Song trotzdem groß geworden. Also irgendwie ist da so, gibt's da so ein berühmtes Zitat zu. Aber gerade Digital Bath mit dem Schlagzeug, das Schlagzeug klingt einfach auch immer geil bei denen. Weiß auch nicht, wie sie das produzieren lassen, wobei auch nicht jedes Album gut klingt. Gerade Gore finde ich als vom Sound her irgendwie überhaupt nicht hörbar. Also da, normalerweise bin ich da nicht so, aber das mochte ich irgendwie noch nie so gerne. Und Risk finde ich auch richtig fett. Ist auch von der Diamond Eyes. Boah, ja, aber ich glaube, die Liste könnte auch ellenlang werden.
Absolut.
Aber das sind so Standout-Songs. Hole in the Earth ist auch geil. Aber das ist auch wirklich eine Diskografie. Ich habe letzte Tage irgendwie einen Post gemacht, weil ich das über das Ohms-Album, das hier, wer das Video schaut, sieht es, hinter mir gerade steht, wo mir aufgefallen ist, dass ich das irgendwie auf Schallplatte habe. Ich glaube, unser Kollege Mike Mikowski hat mir das mal zum Geburtstag geschenkt. Aber ich hatte das irgendwie so ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt, dass ich das besaß. Und mir ist damit aufgefallen, dass ich auch dieses Album irgendwie, ich glaube, ich habe das in meinem Leben dreimal gehört oder so.
Ach, stark.
Das war irgendwie so, ach krass. Und das passiert mir bei solchen Bands, die einfach so eine sehr gute Diskografie haben, auch immer mal wieder, weißt du? Ja. Wo du so dich dann immer wieder auf so 3-4 Alben dann zurückbesinnst, aber eigentlich ist da ja noch viel mehr, was man entdecken kann, soll, so.
Finde ich, ja, voll. Finde ich aber geil, dass du es einfach nur dreimal gehört hast und sag, ach, ich habe eine Schallplatte davon. Mensch, cool.
Ja, also ganz weird irgendwie. Also so, manchmal hast du es ja, wo du so denkst, ach krass, das Album gibt es ja auch noch. So, und dann fragst du dich so, Moment, diese ganzen Songtitel sagen mir gar nichts. Moment.
Mal reinhören.
Boah, ich glaube, damit haben wir irgendwie mal in eleganten 60 Minuten mehr oder minder genau die Geschichte einer der aktuell vielleicht angesagtesten moderneren Bands zusammengefasst. Ich hoffe, das war sowohl verständlich als auch interessant. Könnt ihr sehr gerne oder dürft ihr bitte Feedback dazu geben. Auch wenn ihr sowas gerne mal wieder haben wollt, von welchen Bands vor allen Dingen. Wir haben das ja in der Vergangenheit schon mal bei den Architects, glaube ich, gemacht. Das war sogar noch mit Thilo damals.
Auch mit Bring Me the Horizon haben wir es auch mal gemacht.
Genau, mit Bring Me the Horizon haben wir das gemacht. Und wir haben auch über Papa Roach, also Infest, und auch über das Hybrid Theory Album gesprochen. Und also wir haben schon mal immer mal wieder solche kleinen Specials zu wirklich ganz besonderen Alben oder Bands gemacht, aber noch nicht so oft. Deswegen haut gerne mal euer Feedback dazu raus. Das ist natürlich eine Menge Arbeit, aber wir machen das natürlich voll gerne, wenn ihr da auch Lust drauf habt, und ja, wie gesagt, gebt uns gerne Input, worauf wir uns denn demnächst mal wieder stürzen sollten. Ja, ich glaube, damit können wir langsam zum Ende kommen. Natürlich haben wir jetzt auch noch Songs für unsere Playlist, die es mittlerweile übrigens nicht nur bei Spotify, sondern auch schon bei YouTube gibt. Ich habe mir die Arbeit mal gemacht und habe zumindest von den Folgen aus der aktuellen Staffel mal alle Songs hinzugefügt. Also wenn ihr jetzt hier bei YouTube eh schon seid, dann könnt ihr einfach auf unserem Kanal, über 2 Klicks findet ihr die Playliste. Wenn ihr uns noch nicht folgt, macht das da mal bitte, und macht das doch gerne einfach auch auf den anderen Portalen wie Spotify oder so. Lasst da mal gerne irgendwie ein Like und Sterne und alles da. Das würde uns sehr freuen. Hilft uns nämlich einfach auch so ein bisschen weiter. So, ganz viel Monolog. Jetzt hau doch mal gerne noch deine Songs dazu raus,
bitte. Na gut, okay. Wie gesagt, ich war gestern auf einem Konzert, da waren auch die Band Demonstration of Power dabei, und da von denen, die haben, ich glaube, das ist noch gar nicht so alt, die haben ihre 2-Song-EP letztes Jahr, gut, 2-Songs-EP rausgehauen, die heißt Five Eyes, und davon den Titeltrack nehme ich auch erstmal für unsere Spotify-Playlist. Dann habe ich mich, ich habe da letztens oder gestern auch mit einem Kollegen drüber gesprochen. Es gab mal so um die 2012, 13, 15, nee, ich glaube 15 war es, eine Zeit, da hat der amerikanische, die härtere Riege der im amerikanischen Metalcore so ein bisschen den Beatdown für sich erfunden. Da stammt auch zum Beispiel das erste Album von Kublai Khan so ein bisschen her. Und eine andere Band, die auch ganz, oder auch Body Snatchers, auch so aus dieser Zeit geboren. Traitors kam aus der Zeit, Spite aus der Zeit. Aber auch die Band Varials. Und ich habe letztens noch mal das Album Pain Again angehört. Und Junge, was ist das eigentlich für ein absolut heftiges Album? Also hört's euch nur, wenn ihr irgendwie was mit Sachen wie jetzt aktuell Knocked Loose, ihr seid jetzt ganz frisch bei Knocked Loose drin, dann hört euch dieses Album an. Es ist moody, es ist böse, es ist wirklich auch brutal teilweise, einen krassen Sound hat. Also ich glaube, wenn die dran geblieben wären, wären die vor Knocked Loose so groß geworden, weil es wirklich krass, also ein echt starkes Album gewesen ist. Und von dem Album nehme ich auch im Feature mit Brian Garris, Empire of Dirt, ist halt, also hört's rein, ihr werdet genau wissen, was ich meine, wenn es einfach diesen amerikanischen Downtempo-Metal-Hardcore, keine Ahnung, irgendwas ist. Und dann wenn wir schon so, also ich habe jetzt sehr viel hartes Zeug genommen, ich bleib da jetzt auch einfach bei.
Ja, mach.
Big Ass Truck, Inland Empire. Eine, also es ist ja fast schon auf einem Meme gefußt eigentlich, diese Band, die so ein bisschen eine Persiflage auf dieses Larger Than Life und Everything is Bigger in den USA quasi macht. Immer auch mit sehr passenden Titeln wie Big Ass Beef, Big Ass Truck, Backwheel Stomp und auch immer wunderbare Albumcover, kann ich euch ans Herz legen. Mike, an der Stelle kurze Frage, ist dir der Begriff Killdozer etwas, was dir geläufig ist? Oder weißt du, was mit dem Killdozer genannt ist?
Nee, aber irgendjemand hat so einen Song. So
es gibt eine Story, das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, das war Anfang der 2000er. Da ist ein, ja, ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war. Da ist ein werter Herr ein bisschen ausgerastet und hat sich eine Planierraupe genommen und hat die wie einen Panzer mit Stahlplatten ausgerüstet. Also es war wirklich ein panzersicherer, also ein schusssicheres Planierraupe. Und ist damit halt Amok gefahren in der Stadt und hat halt alles umgepflügt, was halt ging. Also wirklich, da gibt's Videos von, ich werde es mal in die Videobeschreibung, es ist komplett gaga. Also es war wirklich so ein Moment in der Geschichte, wo einfach jemand einfach genug hatte und einfach gesagt hat, fickt euch alle und ich mache euch jetzt alle platt. Und genau über diesen Vorfall gibt's einen neuen Song von Big Ass Truck, passend dazu, der heißt Pushed Beyond the Brink und es passt einfach sehr, sehr gut zu dieser Band und schickt sich auch und die sind tatsächlich jetzt auch auf Tour. Die sind aktuell jetzt auf Tour in Europa.
Krass.
Mit Body Snatcher, mit Ingested und Psycho Frame. Vielleicht gehe ich am Samstag mal in Bochum gucken, weiß ich noch nicht. Ich überlege mir das noch aktuell spontan. Aber ja, Big Ass Truck mit Push Beyond the Brink ist ein großkotziges Eier auf den Tisch legendes Beatdown Hardcore Monster, was einfach Spaß macht. Einfach dumm und macht Spaß. Höhlenmenschenmusik, so nenne ich das jetzt. Höhlenmenschenmusik, das ist das.
Geil. Genau. Das waren drei, ne?
Das waren drei. Ja, cool. Auch wenn ich viel geredet habe, waren das nur drei.
Ja, also, wollte ich jetzt nicht einfach unterbrechen. Mhm. Ich höre im Moment irgendwie relativ viel Stray from the Path.
Oh.
Und ja. Eigentlich auch schade, jetzt wo es die Band nicht mehr gibt, dass ich jetzt wieder voll Bock habe, die zu hören. Ja. Ich mache tatsächlich jetzt im April bei so einem Firmenlauf mit und deswegen laufe ich aktuell wieder sehr regelmäßig und viel und habe mir da so eine kleine Playlist zusammengeschustert, wo ich Songs drauf packe, die mich so ein bisschen pushen beim Laufen. Unter anderem nehme ich Cluckworked von der gleichnamigen Platte, was ja letztendlich auch ein Feature mit Landmarks hat. Und ja, weiß ich nicht, der einfach so diesen, so ein ganz seltsames Vocal-Sample drin am Anfang, aber auch zwischendurch, das ist super catchy finde. Ja, geiler Song, geile ja. Band, einfach total schade, dass es die nicht mehr gibt. Dann die Band Military Gun, ich bin gerade nicht sicher, ob ich die schon mal draufgepackt habe, glaube aber
doch,
nicht.
Doch, haben wir schon mal drüber gesprochen.
Haben wir schon mal gesprochen.
Waren die auch, glaube ich, Vorband für Hi-Vs waren oder irgendwie sowas. Also es ist halt irgendwie auch im Hardcore, aber auch nicht. Und die haben gerade so eine Cross-Fanschaft. Keine Ahnung. Also es ist nicht pur Hardcore, aber es ist auch nicht pur irgendwie Indie-Rock oder Alternative oder so. Keine Ahnung. Ich meine, so hätten wir mal darüber gesprochen.
Ja, ist nicht auf dem Soundtrack. Ich habe es gerade nochmal gecheckt.
Aber wir haben darüber gesprochen, das weiß ich.
Das kann sein, ja. Genau, Military Gun ist ja, genau das. Also halt irgendwie kommen sie aus dem Hardcore, aber sind auch ein bisschen Alternative und irgendwie ist es genau meins. Und
genau, krauses.
Sie haben letztes Jahr das Album God Save the Gun rausgebracht, das ich sehr gut finde, aber trotzdem ist der Standout-Song für mich nach wie vor My Friends Are Having a Hard Time vom Vorgängeralbum Live Under the Gun. Es gibt so Songs, die lösen irgendwie was bei mir aus.
Ja.
Das zählt zum Beispiel Digital Buff von den Deftones, aber eben der auch. Und irgendwie ist es so ein bisschen, es macht mich sehr emotional. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich finde den, irgendwie der trifft mich jedes Mal und deswegen möchte ich, dass ihr das auch so empfindet.
Der soll euch auch treffen.
Der soll euch auch treffen. Und eine Band, die ich komplett neu entdeckt habe, die ich glaube, aus den USA kommen, ich bin mir nicht sicher. Die heißen 157 FRQ.
Was?
Keine Ahnung, 157 FRQ. Also ich weiß nicht, wofür das steht. Es ist, also bei YouTube heißen die auch nur 157. Keine Ahnung. Also das ist, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so ganz spontan reingeschmissen. Und der Song heißt A World I Was Never A Part Of. Und das ist sehr, also es ist relativ stumpf. Relativ stumpfer New Metal. Ja, es ist vielleicht sogar ein kleines bisschen Beatdown drin oder so.
Ja.
Aber das ist, hat so eine Art von New Metal, der einfach so, ja, weiß nicht, es hat so eine Spite-Härte, aber es ist halt kein Hardcore so richtig.
Okay. Aber ich. Ist auch nicht so ein Sworn-In-Ding, oder? Ist es ein Sworn-In-Ding?
Ja, kommt dem vielleicht schon näher.
Ja, irgendwie. Weil so sieht das Albumcover auch aus. Sworn-In?
Ja, also könnte. Also, es ist halt, ja. Also von mir aus kannst du die auch so ein bisschen in die Emur-Richtung schicken oder so musikalisch. Ja. Finde ich irgendwie, also es ist jetzt halt nicht innovativ, aber irgendwie schon ganz geil, weil es irgendwie sehr böse ist.
Absolut.
Genau, A World I Was Never A Part Of ist eine relativ neue Band. Keine Ahnung, was da jetzt noch so kommt.
Ja, genau. Also hier 9.000 Hörer, 10.000 Hörer, das finde ich wie kommt man da? Wie landest du bei sowas, Mike?
Ich habe keine Ahnung. Ich im Moment versuche ich wirklich einfach so sehr, sehr gezielt in Playlisten oder bei YouTube einfach zu gucken. Einfach da, gib mal einfach bei YouTube Metalcore ein und dann einfach neueste Ergebnisse. So. Und dann spucken die dir halt ganz gerne einfach auch von irgendwelchen sehr kleinen Bands was aus.
Ja.
Wenn besagte kleine Bands ihre YouTube-Description gut gepflegt hat.
Ja.
Und es gibt mittlerweile auch sehr viele interessante Features, aber da können wir vielleicht an anderer Stelle mal sprechen, wie man da neue Musik finden kann. So, auf jeden Fall. Jetzt haben wir es, Leute. So. Deftone Special, wie gesagt, Feedback gerne, wie ihr es fandet bei YouTube, Spotify, wo auch immer ihr euren Podcast hört. Und bleibt gesund und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
Ciao.